Beachte bitte unseren Disclaimer.
Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Ja, und mein Name ist immer noch Marcel. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr wieder mit dabei seid.
Ja.
Willkommen zur Folge Nummer 252 und heute ist, glaube ich, ein Thema auch für eigentlich für jeden interessant, würde ich sagen.
Wir machen heute Billy Talent Konkurrent
genau. Mit
den Red Flags. Ich habe es seit Tagen im Ohr.
Seitdem wir diese Folge planen, hast
richtig.
Du quasi Billy Talent im Ohr.
Habe ich schon mal live gesehen.
Oh, stark.
Weißt schön. Du, dass ich einer war, der früher hier mit Headbang und ja? Ich wollte immer lange Haare haben.
Echt, ja?
Aber ich habe so einen Wirbel hier hinten wie Justin Bieber.
Oh nein.
Und bei mir die langen Haare gehen nicht runter, sondern... Also,
nach vorn?
Ja, nach vorn.
Das sieht dann so richtig knuffig aus.
Oder? Ja, genau. Wie so ein kleines... großes, dickes Monchichi.
Ja,
also, so sehe ich aus.
Bezaubernden Einladung, muss man, ja. Also Einleitung hier zu der Folge, muss man sagen. Red Flags sind ja etwas, was eigentlich jedem beim Investieren irgendwo begegnet. Also gerade im Einstieg, wenn man sagt,
ja.
Ich weiß überhaupt nicht, was ist das jetzt eine kluge Idee, ist es keine kluge Idee?
Genau.
Ist es da was zu beachten? Und für diejenigen, die erfahren sind, würde ich sagen, sind auch Red Flags manchmal ganz gut
die mal übersieht zu hören, man dann ganz gerne, glaube ich.
Die auch. Man vielleicht mal übersieht oder vielleicht nicht sehen will, weil man vielleicht ja. andere Sachen hat, die einen vielleicht ein bisschen mehr überzeugen. Und ich würde auch ja. nicht ausschließen, dass wir auch schon mal in Red Flags investiert haben. Und insofern ist das sicherlich für alle relevant und da macht, glaube ich, auch jeder auch immer noch Fehler. Beziehungsweise geht dementsprechend hohe Risiken ein, denn Red Flags sind natürlich auch immer deswegen Red Flags, weil sie eben ein hohes Risiko bieten.
Dazu gibt es natürlich wie immer tolle Themen der Woche, zum Beispiel Quartalszahlen, Marcel. Die Familie Fissmann hat schon wieder zugeschlagen. Wir müssen sprechen über eine Übernahme von Rheinmetall. Wir haben tolle Fragen, die es auch wieder hier in dem Podcast geschafft haben. Also immer, wenn du denkst, nein, nicht immer, wenn du denkst, es gibt keine blöden Fragen. Ich habe oft Anrufe meiner Kunden, die immer sagen,
Philipp, blöde Frage.
Blöde Frage, aber ich freue mich über jede blöde Frage, weil weißt du warum, Marcel?
Du kannst sie leicht beantworten.
Erstens das, ich glänze seriös mit Fachwissen.
Ja, und kannst leicht dann so sympathisch sein, dass du sagst, es gibt doch keine dummen Fragen.
Doch, ist
doch
sag ich. Normal. Dann lies nach, bevor du, nein, ganz ehrlich, ich bin der Meinung, wenn es keine blöden Fragen mehr auf der Welt gibt, werden ganz viele Menschen ihre Jobs verlieren. Und ich bin einer davon.
Das kann sein, ja.
Ja, stimmt. Also je intelligenter meine Kunden werden, desto weniger Arbeit habe ich.
Hoffentlich kommt die KI nicht, ja.
Richtig, genau. weiter geht's dann. Also wir haben, wenn ihr tolle Fragen habt oder irgendeine Frage, wirklich, wir können euch auch sagen, was wir letzte Woche gegessen haben. Wir müssen drüber nachdenken oder was ihr nächste Woche essen könntet.
Ja.
Folgt uns auf Instagram. Wir sind dort für euch auch oft nachts, zwei junge Papas, erreichbar.
Jederzeit.
Und dann haben wir sogar noch eine Frage. Wir sprechen über Ninjas.
Geil.
Sind welche hier im Raum?
Ich
wenn,
mag
dann wüssten
Ninjas.
Wir es nicht.
Ja.
Und dann natürlich Mars kauft Pringles, stand heute groß in der Zeitung. Ja. Und ich war vorhin noch mal kurz einkaufen.
Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen.
Ja.
Und diese Woche ist schon soweit. Ja.
Und Leute haben auch Pringles gekauft von mir. Ich musste gleich heute hier an den Podcast denken. Wir haben natürlich noch weitere tolle Sachen dabei. Was haben wir denn noch so, Marcel?
Ja, natürlich haben wir sehr starke Werbepartner heute mit dabei, die auch auf jeden Fall für die Community interessant sind heute. Definitiv zusätzlich als Gimmick, eigentlich schon fast als Highlight, auch mit unter anderem.
Ja.
Natürlich schauen wir die Auswirkungen auf unser Wikifolio an. Wir haben einen interessanten Tenwerker der Woche, den ich heute mitgebracht habe. Wir haben Tops und Flops, die sportlich, aber auch gleichzeitig mit Kaffee zu tun haben.
Ist ja auch das moderne Doping.
Richtig, passt eigentlich ganz gut zusammen. Und dann haben wir zwei Patienten als Flop, die wir hoffentlich nie zusammen in ein Bett legen, auch wenn das eine den anderen vielleicht helfen könnte. Natürlich dann die Red Flags, da haben wir einige mitgebracht. Ich glaube, fällt uns dann, während wir sprechen, vielleicht noch drei, vier mehr ein. Und die Investmentideen der Woche fehlen natürlich auch nicht. Auch da
sind
muss ich
heute
sagen,
auch mal ein paar Dickschiffe.
Das sind ein paar Dickschiffe, aber vor allem auch welche, womit die meisten wahrscheinlich nicht gerechnet hätten.
Das auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir springen jetzt rein. Wenn ihr unsere zwei Gesichter nicht nur sehen wollt, sondern auch noch eine Präsentation, könnt ihr das auf Spotify sehen, aber natürlich auch auf YouTube. Link findest du in den Shownotes, solltest du den Podcast hören. Und jetzt möchten wir dich recht herzlich bitten, uns jetzt schon mal Vorschusslorbeeren zu geben in Höhe von 5 Sternen bei Spotify und bei natürlich auch bei Apple iTunes oder auch bei YouTube. Einfach 5 Sterne kommentieren. Warum? Wir brauchen das natürlich, um zu wachsen. Und wir wollen wachsen, weil wir sind kostenlos, aber nicht umsonst. Und ein Unternehmen, das definitiv nicht kostenlos und nicht umsonst ist, ist das Unternehmen, das gestern Abend, oder wir nehmen zum Donnerstag auf, am Mittwochabend Quartalszahlen präsentiert hat. Und das Logo, bevor du einsteigst, weißt du, was das sein soll?
Das Netz irgendwas, ne?
Wissen für Fortgeschrittene, das ist die Golden Gate Bridge.
Ach Quatsch.
Yasichi.
Ja, jetzt wo du es sagst, macht das Sinn, ne?
Hab ich. Weil die sitzen in San Francisco.
Stimmt.
Was ich alles weiß, am Sonntag erfahrt ihr auch in einem Video, wo es um mein Depot geht. Ich habe mich auf die Couch gelegt bei Marcel und ihm mein Leid geklagt. Ja. Wieso ich 3 Aktien verkauft habe, um 3 andere zu kaufen, obwohl ich es dann eigentlich doch nicht gemacht habe, aus völlig anderen Branchen. Aber ihr werdet erfahren, was die Abkürzung von OBI heißt. Also,
wenn ihr es noch nicht wisst.
Auf jeden Fall, das hoffentlich. Ist das jetzt der Teaser, um die Leute am Sonntag zu motivieren? Schon.
Das wird sein.
Ja, also wenn Bingo doof ist oder der Tatort oder der Fernsehgarten oder immer wieder sonntags.
Genau.
Oder auch sonst, wenn es schön ist.
Ja.
Schaltet ein. Ja, jetzt bitte. Also welches Unternehmen hat denn jetzt die...
von den Red Flags zur roten Couch. Ne?
Genau.
Das würde ja auch ganz gut passen. Also Cisco hat das Logo, ja, weil die Cisco ein... Dino ist ein Tech-Dino, sprich ein Unternehmen, was schon sehr, sehr lange am Markt ist. Ja, selbst die Internet-Bubble-Community kennt es noch. Ja, da war auch das letzte Hoch von Cisco Systems, also das darf man vielleicht auch nicht ganz vergessen. Aber nun zum Quartal, was abgelaufen ist, und da muss man sagen, hat das Unternehmen geliefert. Es gab besser als erwartete Gewinne, die hier präsentiert werden durften, auch wenn es natürlich nicht viel ist, aber wir reden ja von einem großen Dickschiff. Und auch der Umsatz mit 13,64 Milliarden lag 100 Millionen US-Dollar über den Erwartungen. Trotzdem im Jahresvergleich mit minus 10,3% ist natürlich etwas, was wehtut, wenn man sagt, okay, Umsatzwachstum muss beibehalten sein, ist dem hier nicht der Fall. Der Wachstum der Produktbestellung hat von um 14%, wenn man jetzt Splunk rausnimmt. Splunk haben sie erst übernommen vor wenigen, ich glaube letztes Jahr oder vorletztes Jahr war es, glaube ich. Das hat sich eine Weile hingezogen, bis abgeschlossen wurde. Also es ist ein bisschen Zeit vergangen. Jetzt ist Splunk halt quasi in dem Bericht mit drin. Wäre es nur ein Plus von 6%. Also nochmal von 14, was man jetzt hat in Produktbestellungen, ohne Splunk wären es plus 6%. Daran sieht man erstmal, dass das Schiff Cisco jetzt nicht wirklich gut wächst. Ne? Das muss man sagen. Also immerhin für die Größe vielleicht. Da muss man auch ein bisschen in den Kontext setzen. Darüber hinaus sind die Abos doch ganz gut angestiegen. Auch hier natürlich ist Splunk mit einem großen Wachstum mit dabei. Die Aktie konnte gut zulegen mit 6%. Immerhin, auch das eine Bewegung, die man nicht so oft sieht. Und die 6% waren zwischenzeitlich auch mal deutlich höher. Dann wurde es aber doch wieder abverkauft. Denn der Ausblick, der wurde zwar angehoben, das war positiv insgesamt. Belegschaft um 7% abgebaut, was nicht damit zu tun hat, dass man jetzt Kosten sparen möchte unbedingt, sondern einfach nur auf Restrukturierungsebene. Und Splunk ist halt trotzdem noch das Wachstumspferd, wenn es auch verschwindend geringe Umsätze macht im Vergleich zum Komplettkonzern. Mhm. Aber da liegt natürlich die Hoffnung und die Zukunft drin und deswegen sollte man es nicht unterschätzen. Naja, ich würde sagen, für das gute Quartal hat man einen Ausblick, wie gesagt, ein bisschen angehoben. Aber ich traue dem Ganzen noch nicht. Ich finde, ist schon fast ein bisschen traurig, dass Arista Networks zum Beispiel mit, ich sag mal, teilweise ähnlichen Geschäftsmodellen, nicht ganz so breit, aber schon ähnlich, gerade auch in dem Thema KI viel besser profitiert und Cisco da im Prinzip kaum was mitnimmt, auch wenn die KI-Bestellungen bei Cisco zugelegt haben und auch weiterhin so knapp 1 Milliarde Umsatz wohl beitragen werden. Die Frage ist nur, wie sehr kann der Kuchen dann auf Cisco zurückfallen oder ist das nur ein Grümel, den wir hier sehen? Und das ist ein bisschen schade für ein Unternehmen, was das so groß und gesetzt ist. Ne? Und auch der Aufwärtstrend fehlt hier an dieser Stelle.
Also sie haben eine schöne Marge.
Ja, absolut.
Sieht man ja hier, ne? 68%.
Ja, das ist schon stark.
Aber es ist jetzt auch nichts, was mich reizt. Was mich aber auf jeden Fall reizt, das ist unser erster Werbepartner heute. Marcel, wir gehen jetzt ab zu Biogena One und probiert's mal aus. Jetzt haben wir ein kleines Gesundheitsfeature in unserem Podcast und ich möchte mit dir über etwas sprechen, das ich selber persönlich getestet habe, Biogena One. Das ist nämlich der Green Drink der nächsten Generation. Stell dir vor, du könntest deine tägliche Dosis Vitamine und Mineralstoffe ganz einfach trinken, anstatt Unmengen an Kapseln zu schlucken. Persönlich habe ich darauf gar keinen Bock. Ich habe Biogena One ausprobiert und fühle mich seitdem spürbar fitter und energiegeladener. Das hilft mir natürlich auch aktuell durch die schlaflosen Nächte als junger Papa zu kommen. Dieser All-in-One Premium Drink ist mehr als nur ein Vitaminshake. Er ist meine tägliche kleine, gesunde Auszeit in nur einem Stick. Mit 99 hochwertigen Zutaten, darunter 13 Vitaminen wie Vitamin D, 11 Mineralstoffen, 49 Pflanzenstoffen und sogar Pro- und Präbiotika, bietet er alles, was mein Körper braucht, um aktiv und gesund zu bleiben. Und jetzt das Beste für dich mit dem Code
Aktienbuddies25 erhältst du 25% Rabatt auf deine erste Bestellung. Besuch auch gerne mal die Webseite www.biogena-one.com, um mehr zu erfahren und deine Gesundheit auf das nächste Level zu heben. Verpass nicht die Chance, die beste Version von dir selbst zu werden. Ich persönlich starte mit Biogena One optimal in den Tag. Es ist schnell, einfach und wirklich lecker. Warum also warten? Starte heute und fühl den Unterschied, so wie ich es getan habe.
Kommen wir zum zweiten Unternehmen.
Yes.
Auch da die Quartalszahlen für viele interessant, weil auch aus der Community kommen ja doch immer mal die Anfragen zu John Deere oder zu dir als Unternehmen.
Sieht man ja auch häufig.
Ganz klar. Wir sind ja auch in Europa tätig, ziemlich auch sehr gut deutlich tätig. Ne? Es gibt auch gute Wettbewerber, keine Frage. Hört man auch immer wieder mal, je nachdem. Ist ein bisschen wie bei der Automarke. Ne? Der eine Markt ist mehr, der andere mehr. Die nächste Firma. Aber Deere hat präsentiert und da muss man schon sagen, so auf dem ersten Blick, wow, Gewinn wirklich deutlich überperformt, also über den Erwartungen und auch umsatzseitig hat man 2,36 Milliarden mehr Umsatz gemacht als befürchtet. Das ist auch genauso zu sagen, denn der Umsatzrückgang ist bei 16,8% und der war eben deutlich höher erwartet. Das hat man sogar selbst vorher so prognostiziert. Das heißt also, Deere hat schon die Erwartungen sehr tief gehängt, um die jetzt eben umso deutlicher zu übertreffen. Trotzdem muss man sagen, nach so einem Quartal gehört es eigentlich, dass der Ausblick angehoben werden müsste. Scheint aber jetzt hier schon in dem laufenden dritten Quartal nicht so wahnsinnig gut zu laufen, dass man sich das trauen würde, diesen Ausblick anzuheben. Insofern bleibe ich hier vorsichtig, würde noch nicht mit dem gröbsten Überstandenen rechnen. Und die Aktie ist zwar ein bisschen im Plus, ja, da war natürlich auch immer ja eine Seitwärtsphase, die jetzt schon ganz schön ausgedehnt ist, muss man auch sagen. Und solange die Zinsen noch relativ hoch sind, denke ich, wird es auch noch so bleiben. Denn, na klar, ich sag mal, so eine neue Ausrüstung, so ein Dia-Geräte oder alles, was sie eben mitbringen in dem Bedarf, wird natürlich auch weiterhin finanzierungstechnisch schwierig sein. Das ist wie beim Automobil, weshalb natürlich auch die Automobilbranche etwas leidet. Die hohen Zinsen lassen natürlich Leasingraten oder auch Kauf- oder Kreditraten natürlich ganz anders aussehen als vielleicht noch vor 2-3 Jahren. Insofern tut das hier noch weh. Die Zinssenkungen werden wahrscheinlich sehr stark willkommen sein und werden auch hier wieder Auftrieb sorgen. Deswegen die Zyklik des Zinses, muss ich sagen, ist bei dir schon gegeben.
Definitiv.
Aber du hast ja ein schönes Video gemacht, die letzte Woche, da kann man auch da nochmal reinschauen, direkt von oder für dir ein ganzes
ich
Video.
Ich bin nicht so überzeugt.
Ja.
Ich glaube, ich bin es ja mit der Bill Ackman'schen Checkliste durchgegangen. Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Und meine Überzeugung ist, wenn man jetzt einsteigt, die Wahrscheinlichkeit, den Markt zu schlagen, also den FTSE All World oder den MSCI World, würde ich so anhand der Checkliste von Bill Ackman auf 44% schätzen. Also ich glaube, es wird schwierig, den Markt deutlich outzuperformen, wenn man jetzt einsteigt, weil man einfach sehr stark von diesem Indikator, wie du schon sagst, Zinsen, abhängig ist. Ich würde hier bei einer hohen, weil das Unternehmen kann auch viel Cash abschmeißen, wenn die Cashflow-Rendite, die Free-Cashflow-Rendite hier viel höher ist. Die haben nämlich auch schon mal, ich habe es nochmal kurz aufgemacht, Marcel, Free-Cashflow-Renditen gehabt von 6%. Ja, und das ist aktuell, liegen wir bei 3,5. Also, ich sehe hier bessere Chancen irgendwo anders. Kann aber verstehen, wenn man sagt, Digitalisierung der Landwirtschaft werden wir brauchen, alles geschenkt. Aber ich glaube, im Einkauf liegt bei solchen Unternehmen, die so ein bisschen halbzyklisch sind, wenn nicht sogar komplett zyklisch, doch der Gewinn.
Und weißt du, was trotzdem das Schöne an dir ist als Zykliker oder als so ein Teilzykliker, dass man gerade auch, wenn man lange investiert ist, das schon gewohnt ist, dass solche Seitwärtsphasen sind. Dafür kriegt man keine großen Rücksetzer. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was die Aktionäre hier auch als Mehrwert sehen. Denn die Aktie ist zum Beispiel von 2011 bis 2016 nur seitwärts gelaufen. Dann kam der Ausbruch auf eine schöne nächste Ebene. Das hat knapp über 100% gebracht. Danach hat es wieder 2,5 Jahre gedauert. Und dann ging es wieder los. Rauf, natürlich auch mit Hilfe Ukraine tätig oder ganzen Thematik, ne, hat es natürlich auch nochmal ein bisschen was gegeben, was das ganze landwirtschaftliche Thema da war. Und natürlich auch Corona, ne, ganz klar, das gab auch hier Auftrieb. Auch da hat die Aktie, muss man sagen, fast vervierfacht an der Spitze. Und jetzt läuft die halt wieder ein paar Jahre seitwärts und da hat man jetzt auch schon wieder 4 Jahre fast hinter sich. Da braucht man immer einen langen
Atem zwischendrin. Außer Spesen nichts gewesen. Und die Spesen sind hier die Dividenden, die natürlich auch mit 1,67% nicht hoch sind.
Genau, weil halt die Aktie nicht runterkommt. Ne? Sie bleibt halt lange auf einem Niveau, bis sie dann doch wieder den Zug nach oben findet. Und das muss man abwarten. Und hier sind alle Geduldigen wahrscheinlich sehr
prima
dankbar.
Prima Sparplan-Aktie.
Genau, für diese Seitwärtsphasen, schöne Ansparphasen, ne? Ganz klar. Wenn die im Aufwärtstrend ist, sollte man vielleicht sogar meiden. Ja. Oder zumindest dann im Zuge dessen. Und die große Überraschung heute, warum er vielleicht auch der Donnerstag so gut lief, auch an den Börsen, war Walmart. Was für krasse Zahlen. Also sie berichten gewinnseitig 2 Dollar sind mehr als erwartet. Das ist jetzt nicht, klingt nicht viel, aber es ist natürlich auf die Masse der, oder auf der Größe des Unternehmens trotzdem viel. Umsatzseitig hat man fast 170 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Das ist ein Wachstum in den Zeiten, wo sich der Konsument so ein bisschen, Verhalten zeigt. 4,7% für so einen Defensivwert. Das ist wirklich ein sehr starker Wachstumswert insofern, dass man das natürlich aus diesem Bereich der Supermärkte sehen muss. Und damit hat man 2 Milliarden Dollar mehr erwirtschaftet als erwartet. Und vor allen Dingen auch der E-Commerce. Die E-Commerce-Verkäufe stiegen um 21%. Also hier sieht man, dass sie nicht nur offline, sondern auch online sehr gut wachsen. Dazu kommt, dass sie festgestellt haben, dass ihre Kundschaft immer reicher wird. Das ist die Folge dessen, dass der gehobene Mittelstand, der sonst, ich sag mal, nicht so auf den Preis geachtet hat, mittlerweile auf den Preis guckt und tatsächlich die günstigen Angebote von Walmart, die sie ja geben können aufgrund ihrer Größe, ihrer Marktmacht, die sie nun mal haben, gehen viele eben nicht mehr zu irgendwelchen besonderen Einkaufsläden, sondern gehen tatsächlich mittlerweile zu Walmart, um dort eben auch gewissermaßen zu sparen, was Walmart hier zugutekommt. Sie sind die Größten, deswegen können sie es machen. Und das macht es in meinen Augen schon sehr attraktiv. Das Unternehmen hat auch nach diesem Quartal, so wie es eigentlich sein sollte, auch die Aussichten für das Geschäftsjahr erhöht, weil man eben ein tolles Quartal hatte und wahrscheinlich auch im nächsten Quartal nicht ganz schlecht verfährt. Die Aktie plus 6%, jetzt dann später auch ein bisschen mehr, also wirklich hervorragend. Auch der Trend top intakt, die Aktie auf Allzeithoch, trotz der ganzen Widrigkeiten, die es generell gibt aktuell.
Krass.
Und muss man sagen, auch für die ganze Börsen, weil natürlich der Konsument hält sich zurück. Ja, man sieht zwar, Walmart kriegt mehr Kunden, aber trotzdem kriegst du so einen Umsatzbeat nicht hin, wenn du nicht auf breiter Front irgendwo noch die Ausgaben hast. Ne? Und das sind natürlich auch die wichtigen mit dabei. Also ein guter Indikator vielleicht für eine, ich sag mal, gar nicht so gedrückte Konsumlaune.
Vielleicht auch eine Chance sein für Costco, dass die überraschen. Die berichten ja erst nächsten Monat.
Ja, aber was ich jetzt natürlich nicht weiß, weil ich nie in den USA war, ist Costco jetzt ein teurerer Anbieter als Walmart oder genauso
günstig? Costco macht es natürlich noch super. Die haben so, ist so eine Art Metro für alle. Also du kannst da hingehen, da wirst du Mitglied. Aber
ist das Walmart nicht auch ein bisschen vom Typ her?
Ja, aber anders. Du fühlst dich nochmal ein bisschen besonders, weil du so gefühlt direkt beim Großhändler kaufst. Okay. Und Walmart ist ja schon, sagt ja schon so ein bisschen Einzelhändler, so Kaufland-mäßig. Aber Costco bietet in richtig großen Gewinnen an. Also da kriegst du das fast Cola.
So ungefähr. Ach so, von den größeren Mengen auch.
Ja. Wir haben letztes Jahr auch schon darüber gesprochen, dass Fissmann verkauft hat ihre Wärmepumpen an Global Carrier. Und das haben sie hervorragend gemacht. Schön beim Peak, 12 Milliarden eingesackt, Cash in the Tash. Und Max Fissmann, der ist ein wirklich aktiver Investor meines Erachtens nach schon geworden. Und wieso, Marcel? Ende 2023 gekauft, im März für 700 Millionen mit KKR Encavis. Und im Juni 2024 Familienunternehmen Landefeld. Das war der Lieferant, ihr werdet euch erinnern, für Pneumatik- und Hydraulikteile. Und jetzt kauft man in den USA den Marktführer für Kühl- und Reinräume. Und finde ich auch wieder super interessant. Das Unternehmen heißt KPS Global. Also wenn du in diese großen Kühlhäuser reingehst, die kommen meistens von KPS Global. Und Fissmann, sie diversifizieren. Ich sehe noch nicht so eine wirkliche Trendanlagestrategie. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also Solar- und Windparks. Dann Pneumatik- und Hydraulikteile und jetzt Kühlschränke, große, begehbare. So, aber sie bringen das Geld in Umlauf zur Arbeit. Das über wie viel sie da ausgegeben haben, wurde stillschweigend vereinbart.
Okay, eine Idee wäre, wo das Ganze zusammenpassen wird, dann natürlich beim Kunden. Weil wenn man sagt, ich kann jetzt hier relativ günstig den Strom erzeugen, um die Kühlung zu setzen, das alles aus einem Haus zu machen, das vielleicht auch mit Synergien innerhalb der Produktpalette zu arbeiten, das vielleicht angenommen, du hast die Energiesachen von mir aus auf dem Dach teilweise natürlich auch, ne? Oder eben auch irgendwelche anderen nachhaltigen Sachen, hast gleichzeitig die Wärmepumpe, die vielleicht ein bisschen günstiger ist als eben die Gasheizung oder Gasenergie, wie auch immer das sonst stattgefunden hat. Und dann gleichzeitig kannst du das vielleicht gut in diese Kühlräume mit einbringen und dann natürlich an die Kunden dran drehen und sagen, Moment, kauf doch einfach alles, dann wird es vielleicht gut. Möglicherweise, das stecke ich überhaupt nicht tief drin, kann das völlig falsch machen.
Aber es klingt eigentlich ganz logisch. Dass diese Gruppe hier jetzt wirklich zuschlägt und ich würde es gern auch weiter mit dir verfolgen.
Gern. Rheinmetall hat sich verstärkt in dieser Woche bekannt gegeben, dass sie den Rückenwind aktuell nutzen, den nur die Rüstungsindustrie nun mal hat, und etwas weniger als 1 Milliarde Euro auf den Tisch legen, um sich den US-Markt weiter zu eröffnen. Und sie übernehmen LOC Performance, ein Unternehmen, welches so ein Full-Service-Anbieter für Antriebsstränge, Aufhängungen, Gleissysteme, Gummiprodukte, Panzerbedrohungsprodukte und so weiter und so fort. Natürlich hauptsächlich für die Rüstungsindustrie ist. Und das ist ein cleverer Schachzug in meinen Augen, gerade wenn man bedenkt, dass man hier natürlich den größten Verteidigungsetat der Welt mitnimmt und dass man sagt, okay, ich möchte hier den Zugang, die Kontakte, ja, die Partner zu dem US-Markt haben, der noch viel, viel größer ist als natürlich der europäische Markt, was ja, ich sag mal, aktuell leider auch der Fall ist. Und ich glaube, dieser milliardenschwere Markt, den kann man jetzt sich weiter eröffnen, natürlich auch mit der, ja, mit dem Hintergedanken, wenn man in den USA auch aktiv ist mit einer Tochterfirma, dann hat man natürlich auch wiederum den Zugang, ne? Die Jobs in den USA, das sind natürlich alles
das
auch
ist strategische Kluge,
sehr wichtig aktuell, ja, vor allen Dingen auf beiden Seiten, egal ob demokratisch gewählt oder eben dann doch Trump. Danke. Und ja, demokratisch ist definitiv, das stimmt, genau. Und das macht natürlich Sinn. Also diese Übernahme macht tierisch Sinn, ja, in meinen Augen. Es ist wirklich klug und einfach auch gut eingesetzt. Und jetzt hat man sich ja auch auf die volumenstarken Aufträge schon beworben. Also es gibt ja so Ausschreibungen, genau, die hat man eben auch getätigt, ja, bei mehreren großen Sachen. Und da geht es um richtig große Milliardenaufträge. Und da möchten sie natürlich dabei sein.
Toll. Also was soll ich sagen? Ich kann nicht sagen, tolle Aktie, Rüstungsaktie. Aber unfassbar, wir scheinen hier einen deutschen Global Champion langsam zu kriegen. Und sie machen ja sogar in der Bundesliga nicht sogar auch Werbung? Sind sie nicht auf irgendeinem Trikot?
Ja, beim Borussia Dortmund sind sie dazugekommen, ja.
Deinem Heimatverein.
Aber nicht auf der Brust, sondern ich sag mal aus dem Heimatverein natürlich. Aber schon als Dortmund-Fan, als Bekennender, ja, würde ich sagen.
Jetzt Abos hier aus Gelsenkirchen.
Zack, zack, weg, zack, weg. Weg, nein, weg. Also,
Königsblauen bleibt bei
ich
uns.
Ich bitte zu differenzieren zwischen Fußball und Aktien. Was soll's?
Hast du denn eine BVB-Aktie?
Natürlich nicht. Also, was? Ich bin grundsätzlich aber Freund von sehr attraktivem Fußball. Und wenn das auch mal ein ganz anderer spielt, freue ich mich auch darüber. Und deswegen,
also hier der Aufruf.
Auf Hauptsache attraktiven Fußball, da freue ich mich natürlich.
Das gibt ein schönes Weihnachtspaket. Liebe Community, wer möchte
mich mit Schalke-Fan
zusammen eine Dortmund-Aktie dem lieben Marcel schenken? Oh, machen wir mit Depotübertrag. Wer möchte, schreibt uns auf Instagram.
Ja, das wäre gütig, ja.
Schön.
Rheinmetall, aber du hast trotzdem recht.
Gehen wir zurück.
Es ist eine starke Aktie.
Ja.
Fertig, ne? Gut. Also was soll man denn sagen? Die lief und läuft und alle, die
und jetzt werden wir
wieder teuer eingestiegen, sind bei 250 und gedacht, oh, das ist teuer. Nee, es hat sich wieder verdoppelt. Das
Wahnsinn.
Liegt natürlich daran, dass man hier nicht nur hohe Ziele gesetzt hat, sondern auch diese geliefert werden aufgrund dessen, dass alle aufrüsten müssen, ja, dank Putin. Also insofern.
Das kannst du so nicht sagen.
Ja, ich weiß. Ja.
Mann.
Werde ich aber dazu stehen.
Achim. Machen wir weiter. Ja. Wir haben Post bekommen vom Gardasee. Auch da werden wir gehört. Nämlich der liebe Christian hat geschrieben. Aber er ist gerade im Urlaub.
Ja.
Ich hoffe nicht, dass er aus Gelsenkirchen kommt.
Ja.
Ich lese mal kurz vor. Hey, hey, guten Morgen, Sonnenscheine. Kann man das sagen? Sonnenschein.
Ja, bitte.
Sonnenstrahlen. Wir sind die Sonnenstrahlen.
Das ist auch schön.
Bin gerade im Urlaub und überlege, wie mein Depot umgestellt werden könnte. Und da, lieber Christian, erstmal schön bewerben für den Depot-Roast. Ganz, ganz wichtig. Machen wir jetzt auch bald mal wieder. info@modernvalueinvesting.de. Da werden Sie geholfen, aber natürlich am besten auch auf Instagram. Bin mir bei diesen ETF ziemlich unsicher. Seht ihr auch alles in der Präsentation. Eigentlich finde ich ihn gut aufgestellt, aber die Performance lässt zu wünschen übrig. Also, dass es kein Kursfeuerwerk wird, ist mir klar. Wie ist eure Meinung dazu? Viele Grüße vom Gardasee, Christian.
Genau, Marcel, also vielleicht mal für alle, die es gerade nicht sehen, weil es haben auch viele Zuhörer, die natürlich über ganz normal Podcast hören. Es geht um den ETF namens
MSCI World von iShares. Aber nicht nur MSCI World, sondern Consumer Stable Sector ESG.
Und das bedeutet?
Nachhaltigkeit, Environmental, Social
Governance. Ich meine, das
Konsumergeschichte. Achso, Konsumgüter. Ja. Hier sind die größten Konsumgüterhersteller der Welt dabei, aber natürlich auch die Händler. Angeführt werden die Top 10 von Costco, Coca-Cola, Unilever, L'Oreal, Target, Danone, Kering, Dr. Pepper, General Mills, Royal, Ahold Delhaize und Reckitt Benckiser. Insgesamt machen die Top 10 schon 47,65% dieses ETFs aus. Und Marcel, sag mir deine Meinung zu diesem ETF.
Du weißt auch hier, ich bin nicht so der Freund von ETFs, vor allem auch von diesen Branchen-ETFs, weil dann würde ich mir tatsächlich die Gewinner rauspicken. Das ist natürlich wieder bei Konsumgüter so ein Ding, ja, weil sind dann die Gewinner, ja, ist man wirklich auf einen Schlag überall dabei, aber wir haben auf jeden Fall die Bremsen auch drin.
Ja.
Also schaut man sich eine Aktie an, wie zum Beispiel Reckitt Benckiser, es ist wirklich nicht sehr
schön. Ja, die haben natürlich auch schön, echt juristische Probleme.
Ja, im Moment, mag ja sein, aber man hat es halt mit dem ETF. Ne? Also es ist ja erstmal egal, wo das Problem herkommt, aber man hat die Bremse und die investiert man halt mit, obwohl es eigentlich, also ich finde, es gibt bessere
auch
eine Wege.
Danone. Machen wir uns auch mal nichts
ist
vor.
Ist auch jetzt kein Rendite bringen. Ne? Das muss man halt auch einfach mit so sagen. Andererseits, wenn man auf ich sag mal, defensive Werte steht, ist das auch gar kein Thema. Es macht, ich würde es, wie gesagt, einzeln rauspicken oder vielleicht auch da ja, mit Sparplänen vielleicht ein paar laufen lassen. Ich weiß nicht. Also, ist schwierig. Wie sagst du?
Also, lieber Christian, viel Liebe geht raus. Ja, ganz, ganz wichtig.
Das ist absolut
auch nicht wahr. Falsch verstehen, was ich jetzt sage. Aber für mich, Basis-ETF ist der Vanguard FTSE All World, der VanEck Developed Dividend Leaders. Und das ist meine Benchmark. Und die Benchmark liegt bei, jetzt, wir haben es seit 3 Jahren, ja, also ist jetzt hier aufgeführt, 4,4% Rendite pro Jahr. Der Vanguard FTSE All World liegt bei 6,54%. Und machen wir weiter mit dem, jetzt hier mein iPad. Der andere ist, jetzt leider ist geladen. Achtung, Achtung. Marcel, was denkst du?
Deutlich höher, ja.
3 Jahre, 13,17% pro Jahr. Also, lieber Christian, ich persönlich finde, man sollte immer Basisinvestment, es ist brutal schwer, dass andere ETFs genau diese zwei schlagen oder den Vanguard FTSE All World oder auch einen MSCI World. Und wie du schon sagst, dann wird gestockpickt, weil wir haben hier 99 Positionen. Das heißt, wir haben hier schon die Top 10 machen die 50% aus. Das heißt, die anderen 89 Werte machen 50% aus. Schau dir die mal an, ob das etwas ist und auch dieses ESG ist. Sorry, das ist für mich eine Farce. Wir haben auch drüber gesprochen in der Folge. SRI ist für uns so ein bisschen mehr das wirklich Nachhaltigere. Auch die Ausschüttungsrendite ist nicht groß. Also ich sehe hier keinen Grund, weil du hast eh, ich glaube, in den Top 100 beim FTSE All World, da hast du definitiv eine Cola dabei, eine Costco, eine Unilever. Ich finde nicht, dass man diesen ETF braucht. Es tut mir leid. Also ja. Ich persönlich würde es auch wieder als Lehrgeld, ich würde mir jetzt aber auch den Urlaub deswegen nicht versauen lassen. Also Lehrgeld, vielleicht sagen, entweder ich lasse den jetzt laufen, ich kassiere hier diese 2,5% Dividende und freue mich einfach, dass ich eine Costco als größte Position habe, eine Coca-Cola, fertig. Ich würde auch erstmal gucken, wie sieht es in dem Rest des Depots aus? Ich könnte mir vorstellen, dass einer von den Top 10 hier auch schon im Depot ist. Will ich das Doppelte haben? Keep it simple mit ETFs, ist meine Meinung. Da, ja, das ist mein, aber wenn ja. Man sagt, man behält es, also.
Zwei Dinge dazu. Ja. Also erstens, er hat es ja nicht gekauft, er hat überlegt zu umstellen. Also sprich, er wird sich nicht ärgern, wenn er jetzt die Meinung hört, weil er hat es ja nicht meines Erachtens gekauft. Ne?
Bin mir aber unsicher.
Bin gerade im Urlaub und überlege, wie ich mein Depot umstellen könnte. Bin mir bei diesem ETF ziemlich unsicher. Also sprich, habe ich so verstanden, er möchte umstellen in diese in diesen ETF hinein.
Na, von was denn?
Und da ist jetzt von irgendeinem anderen ETF.
Ach so,
das wäre die Frage.
Das schreit für mich
an. Genau, wenn das so rum ist, würde ich sagen, einfach dann streichen von der Watchlist. Wenn ich die hätte, würde ich drehen auf den MSCI World, weil dort habe ich, also das Ding ist ja, dort habe ich die bessere Performance, weil er sagt ja auch, die Performance lässt zu wünschen übrig, deshalb er zweifelt. Ja. Dann wäre es ja schon klug, einfach also danach den Schritt zu gehen, okay, stimmt.
Red Flag, wenn ich
genau.
Dann sage.
Ja. Es ist unter der Performance des Vergleichs und wenn die ersten 10 den MSCI World groß machen, weil das ja die Tech-Unternehmen sind, die ja vielleicht auch schon im Depot, kann ja sein, aber dann würde ich mich da nicht beschneiden mit diesem ETF und das ist, glaube ich, so die einzig rationale Antwort, die dann vielleicht auch Sinn macht und egal, ob er es denn schon hat oder nicht, es tut nicht weh, auch mal zu verkaufen.
Machen wir uns mal nichts vor, diese dicken Konsumgüter-Schlachtschiffe, die kauft man auch, wenn die wirklich tot am Loch liegen und das ist schwierig, bei einem ETF etwas zu finden, was in der Masse tot am Loch liegt, dann will man es auch nicht mehr haben. Ja. Aber dass der hier deutliche Outperformance den Markt ging,
nein. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Was aber vielleicht deutliche Outperformance sein kann, Marcel, ist das Angebot von unserem nächsten Werbepartner. Werbung Nummer 2 ist Frank und hier bin ich selber Kunde. Viel Spaß mit dem Spot. Hallo liebe Zuhörer, hier ist Philipp von deinen Aktienbuddies und heute möchte ich dir eine wirklich tolle Möglichkeit vorstellen, wie du deinen Handyvertrag deutlich günstiger gestalten kannst, nämlich mit Frank, dem digitalen Mobilfunktarif, den du ganz einfach per App verwalten kannst. Stell dir vor, du könntest deinen kompletten Handyvertrag in nur 30 Minuten per App einrichten und das im besten D-Netz und genau das bietet dir Frank. Für nur 10 Euro im Monat bekommst du eine Allnet-Flat mit 12 GB Datenvolumen und das Beste, es ist monatlich kündbar. Und weißt du, was Frank jetzt noch besser macht? Du kannst deinen Freunden und deiner Familie Frank empfehlen und beide profitieren davon. Mit Frank for Friends bekommt ihr für jede erfolgreiche Empfehlung zusätzlich 4 GB Datenvolumen und das dauerhaft.
Ich selber bin Kunde bei Frank und bin begeistert von der Einfachheit und der Kostenersparnis. Es fühlt sich richtig gut an, nicht in einem überteuerten Vertrag festzustecken. Ob für dich selbst oder als Empfehlung für deine Lieben, Frank ist definitiv ein Blick wert. Und jetzt kommt der Clou. Nutze den Code AKTIENBUDDIES4, alles klein geschrieben, AKTIENBUDDIES 4 und sicher dir damit zusätzlich 4 GB Datenvolumen für deine neue Frankflat und das dauerhaft. Mehr Infos findest du natürlich in den Shownotes oder unter www.frank.ae.de/AKTIENBUDDIES. Den Link gibt es natürlich auch in den Shownotes.
Okay, weiter geht's mit dem Wolfgang aus der Nähe von Aschaffenburg.
Ah,
er hat darauf bestanden, dass wir das vielleicht so direkt sagen, aber der weiß, dass er gemeint ist. Und da liebe Grüße gehen raus nach Aschaffenburg. Er hört unseren Podcast schon seit mehreren Jahren regelmäßig, also dafür schon mal Dankeschön. Und heute ist es soweit. Er fragt, seit dem Spin-Off habe ich die Shark Ninja Aktie in meinem Depot. Genau, also wird es hier kampftechnisch, ne? Wie es so oft wenig beachtet, sieht man eben nicht, hat sich toll entwickelt, aber ist bei niemandem auf dem Schirm. Und das ist ja tatsächlich auch bei uns der Fall. Ne? Also wir haben uns da auch noch nie beschäftigt mit vorher. Und jetzt überlegt er halt zu verkaufen, ne? Vielleicht auch einen Teil, je nachdem. Und es war von Anfang an eine spekulative Position und fragt uns jetzt, was wir machen würden, ohne uns natürlich jetzt hier als Berater zu sehen. Das ist klar, wir können nur das machen oder das sagen, was wir natürlich selber machen würden in der Situation von ihm. Was halten wir langfristig davon, von diesem Unternehmen? Und unsere Meinung würde hier natürlich stark interessieren. Philipp, Shark Ninja, das möchte ich vielleicht kurz noch mitgeben als Information.
Also, Fritteusen.
Ja, unter anderem. Aber nicht nur das. Sie sind in einem intakten Aufwärtstrend. Also bevor jetzt genau diese Scheuklappen runterfallen. Sie sind in einem wirklich hervorragenden Aufwärtstrend, der sehr, sehr dynamisch läuft. Sie haben nun als Werbegesicht David Beckham gewonnen. Sind ein Spin-off von GS Global Lifestyle, was ich so noch nicht kannte. Also sprich seit 2023 im Sommer sind sie da alleinstehend an der Börse. Sie haben sich knapp verdreifacht seitdem. Die Kennzahlen sind stark wachsend auf all den Ebenen. Das Geschäftsmodell haben wir verstanden, wenn wir mal auf die Watchlist oder Mediamarkt schauen. Dort oder überhaupt generell irgendwo dort, wo es technische Sachen gibt, denn sie bieten tatsächlich vom
Eismaschinen.
Eismaschinen, Mixer, es geht weiter mit, wie du schon gesagt hast, Fritteusen, natürlich auch Staubsauger, also alleine fahrende zum Beispiel, also Roboter. Vieles, vieles mehr. Sie sind da sehr breit aufgestellt und versuchen da natürlich den Markt so ein bisschen zu innovieren mit bestimmten Produkten, die
die im Haushalt auch Werbung,
alles,
oder?
Na ja, klar, die im Haushalt quasi zugehen, um da jetzt mal alle auf einen Nenner zu bringen. Und insofern, ich würde mal sagen, Dyson für die breite Masse, ne? Weil Dyson versucht ja auch so eine gewisse innovative Art und Weise zu haben, auch wenn das vielleicht nicht mehr ganz so der Fall ist im Zweifel. Aber Ninja versucht das eben auch und das muss man sagen, ist zumindest so an sich aktuell der Fall. Wird das Geschäftsmodell in 5 bis 10 Jahren erfolgreicher sein als heute? Ist eben die gute Frage. Und da würde ich sagen, mein erster Haken, weil Geschäftsmodell verstanden, ja, sie sind wachsend, auch okay, Kurs in der richtigen Richtung, sind alles Top-Ideen oder alles Top-Voraussetzungen, aber ob die erfolgreicher sein werden in den nächsten 5 bis 10 Jahren, vermag ich nicht zu sagen, weil ich die Mehrwerte einer Fritteuse, einer Eismaschine und so weiter und so fort nicht erkenne. Also sprich, wenn da jemand anders irgendwo was Neues innoviert, dann greift der Konsument dahin. Und ob der jetzt nur die Ninja nimmt oder ob der das nächste nimmt, das ist, glaube ich, relativ wenig bindend. Also diese Treue kenne ich eigentlich nur von Apple in solchen elektronischen Sachen und beziehungsweise bei manchen anderen Sachen auch noch, aber in dieser Breite, wie es Ninja darstellt, würde ich sagen, nein. Ja. Dementsprechend ist der Burggraben auch nicht gegeben, weshalb ich persönlich sagen würde, Gewinne absichern. Wenn mich doch noch irgendwie überzeugt wäre, könnte man vielleicht auch die Gewinne rausnehmen und vielleicht den Rest Einsatz laufen lassen. Ich persönlich würde alles verkaufen jetzt. Ich würde mich freuen darüber und würde es einfach raushauen. Ja.
Auch wirklich, also meine bescheidene Meinung, lieber Wolfgang, du hast es selber geschrieben. Es war von Anfang an auch als spekulative Position gedacht. Herzlichen Glückwunsch.
Ja,
top. Spekulation aufgegangen.
Ja.
Und ganz ehrlich, wie sagt man so schön? Ich höre immer so, ich habe bei mir in der Branche immer so alte Hasen und die haben immer so schöne Sprüche und einer hat den schönsten Spruch, also für mich mein schönster Spruch ist, schnell schlägt langsam, sagt er immer, und Gier frisst Hirn.
Ja.
Und Wolfgang, okay. Schnell schlägt langsam, Gier frisst Hirn, stimmt beides.
Ja.
Und ganz ehrlich, Spekulation aufgegangen,
wer hat denn hier 200% Rendite in einem Jahr gemacht? Das ist der Wolfgang.
Ja,
ganz absolut. Ehrlich, Wolfgang.
Und das mit so einem Unternehmen, wo wir raus gesagt hätten vorher, ne?
Und gönn dir was. Gönn dir was, vielleicht sogar was Schönes von Ninja. Das die, und wenn ich dir was anbieten darf, es gibt sogar ein Affiliate-Programm, vielleicht sollten wir so ein bisschen hier so Teleshopping machen.
Ja.
Ich persönlich, Marcel, würde mir ja kaufen.
Ja, ich bin gespannt, was jetzt kommt.
Warte, ganz klar, den elektrischen Pizzaofen.
Oh, geil.
Den Ninja Woodfire.
Muss gut sein.
Und 279 Euro, wenn wir das mal hochrechnen mit unserer wöchentlichen Pizzabestellung.
Komm
mal
schnell
rein. Wir hätten nicht den freundlichen Lieferando-Fahrer.
Und wir können ja abschreiben.
Der kennt schon unsere Namen, aber nee. der sagt ja gar nicht mehr Hallo.
Nee, der sagt nicht mehr Hallo, aus guten Gründen.
Ja, ganz ehrlich, nee, also.
Dann eben nicht
mehr. Spekulation aufgegangen, Gier frisst Hirn, schnell schlägt langsam.
Ich habe sogar noch eine Brücke für schnell schlägt langsam und das elegant, nämlich inklusive mit Gier frisst Hirn und zwar ein Trailing Stop Loss.
Ah.
Ist ideal, weil du hast die Gewinne gesichert, du machst die so knapp unter der 80 Dollar, also muss man dann umrechnen und mal schauen auf den europäischen Kurs, ne, umgerechnet, aber im Dollar wäre es im Prinzip das Verlässliche knapp oder so vielleicht so um die 75, ja nee, ich würde sogar auf die 77 gehen, dort absichern, Trailing Stop Loss und wenn die Aktie jetzt durchzieht, weiterzieht, weil halt David Beckham einfach noch weiter Fahrt gibt für das Unternehmen und die Aktie auf 100 oder 110 geht, dann nimm das mit und wenn es dann nach unten fällt, dann ist das immer noch ein sehr geiler Gewinn.
Ja.
Und da hat man sich nach unten abgesichert, nach oben hin nimmt man trotzdem noch ein bisschen was mit. Ich glaube, das wäre das, was ich machen würde. Ein Trailing Stop Loss.
Und ganz ehrlich, also die müssen auch viel Geld in diesen Markenaufbau stecken, weil jetzt nehmen wir mal an, ich suche Töpfe und Pfannen. Ja,
die haben halt alles.
So, dann sag ich doch nicht, boah, Ninja. Würde mir im Traum nicht einfallen.
Da kommt zuerst Zefal, ne?
Da gehe ich, ja, ich würde auf Google gehen.
Ja, Amazon zuerst.
Gucken wir mal.
Ja, genau. Gib mal hier mal, ich will eine Pfanne. Was sagt denn Google?
Pfanne.
Wer ist denn gerankt? Wer zahlt denn am meisten für die Werbung auf
Google? Da drücken wir jetzt schön drauf, wenn wir die Marken nicht mögen. Ja. Oh, Ninja.
Ehrlich? Ja, siehst du, da zahlen die wahrscheinlich auch gut.
Ich muss in den Kognito-Modus. Google checkt ja alles. Stimmt, pass auf. So.
Hast schon mal gesucht.
Pfanne kaufen. Cookies kriegt er als Aktionär. Ha! Jetzt ist nämlich die Bratpfanne 28 cm. Weltklasse bei mir Platz 1. Mit Kunden, die schreiben, wie die helle. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Bratpfanne.
Okay.
Ja. Aber jetzt geht's hier schon los, ja? Tefal.
Der Wettkampf.
Amazon.
Im SEO-Geschäft.
Und, selbst auf der ersten Seite. Kein Ninja.
Ja.
Schon raus.
Also, es hat sehr Marketing.
Wolfgang.
Schwierig.
Komm, machen wir es kurz.
Trading Stop Loss und gut ist. Ja,
Glück.
Dann liebe Grüße wieder.
An alle. Und dann kaufst du dir mal eine schöne Packung Pringles.
Stimmt, Mars. Es geht weiter. Ja,
Mars.
Mein Punkt. Meine Spekulation der letzten Woche. Direkt aufgegangen. Eine Woche später. Ich hätte es nicht gedacht.
Was kann ich sagen? Schnell schlägt langsam.
Schnell schlägt langsam. Einfach aus.
Also, Mars kauft Pringles. Und letzte Woche schon hier exklusiv im Podcast versprochen.
Ja. Ja.
Und spekuliert. Deswegen jetzt nochmal offiziell von meiner Seite Glückwunsch zu dem Punkt.
Danke.
Und Pringles übernimmt Kellanova für 36 Milliarden Dollar. Das sind ungefähr 33 Milliarden Euro. Das
sind übrigens 6 Milliarden mehr als letzte Woche noch in der Wall Street Journal Möglichkeit stand. Ja.
83,50 Dollar je Aktie in Bar gibt es. Aktuell steht die Aktie bei 80,25 Dollar. Mars hat jetzt dann einen Umsatz, also aktuell von 50 Milliarden Dollar, ist somit auch der größte Süßwarenhersteller der Welt. Ähnlich groß wie Coca-Cola von den Umsätzen. Und jetzt kommt mit Kellanova noch 13% dazu.
13 Milliarden dazu?
13 Milliarden, genau. Sie wollen weg von dem ganzen Thema Kakao hin zu den Cerealien. Also sie wollen sich nicht so abhängig machen vom Kakaopreis.
Ja, und überleg doch mal, es gibt dann Müsli mit Mars oder mit Snickers. Wie geil kann man das verbinden?
Und M&M's, endlich!
M&M's Müsli, ich habe schon lange drauf gewartet. Ja,
zum Vergleich, Mondelez, 36 Milliarden Dollar, Ferrero, Duplo und Kinderschokolade, 17 Milliarden Dollar. Und ja,
interessant. Jetzt kommt noch der Hit.
Hm?
Ich muss es hier unterbrechen. Es kommt noch
dahin. Bitte.
Es gibt bald ein Müsli für Hunde, weil die haben ja ganz viel Tiernahrung.
Pedigree und Whiskas.
Da muss es wohl dann ein Müsli für Tiere geben.
Und die machen
für die Schildkröte oder
so. Ja, am meisten Geld und dann können sie noch hier die Zoetis-Sachen auch noch mit reinmischen.
Pfiffig. Ja. Das sollten das Management von Mars wählen.
Pedigree gehört dazu.
Ja, Whiskas. Auch vieles, auch Tiergesundheit, hat man letzte Woche schon gesprochen. Ist ja auch, da haben sie auch groß eingekauft. Also sie sind ja schon in dem Bereich tätig. Also
sie machen damit noch mehr Umsatz, wusstest du das? Als mit den Süßigkeiten.
Da richtig, richtig
krass. Also aus. Sie wissen schon, wie es geht. Das muss man ihnen einfach sagen.
Stark.
Hut ab, jeder, wir sind uns einig, der hier Kellanova gekauft hat vor einem Jahr.
Verkaufen.
Tschüss mit Ös. Schnell schlägt langsam. Es wird
nicht teurer. Ja.
Tenbagger der Woche. Jetzt erzähl mir, Sterling, ist das nicht ein Metall?
Ja, also es ist Sterling Construction oder teilweise steht da noch Sterling Infrastructure. Das muss man schauen, weil aktuell der richtige Name ist Sterling Infrastructure mit einer 882359 als WKN. Sie haben sich erst kürzlich umbenannt in Infrastructure, weil es einfach mehr beschreibt, was sie machen. Sie haben, oder was ist es überhaupt? Also eigentlich schon das, was der Name sagt. Sie sind im Prinzip so in dem ganzen Thema Planen bis zur Umsetzung von Großprojekten. Also das mag vom Brücken bis hin zu Abfluss, bis hin zu, ja, eigentlich alles, was die Infrastruktur eben hergibt, bis hin zu digitaler Infrastruktur, also Rechenzentren, bis hin natürlich auch zu dem ganzen, ich sag mal, breiten Thema Gebäude, was natürlich auch dahingehend noch wichtig ist. Ne? Also das, um mal abzuwählen, wer auf die Webseite mal schauen möchte, der sieht da relativ deutlich, was sie auch machen, sind dann sehr breit aufgestellt, das, was mir persönlich sehr gut gefällt.
Bist du investiert?
Seit heute tatsächlich, ja. Ah. Hätte ich jetzt auch gleich noch mit dazu gesagt, aus dem Disclaimer-Hinweis, weil ich jetzt, habe sie sehr lange schon auf der Watchlist, weil ich dem erstmal nicht trauen, es ist noch ein relativ kleines Unternehmen, sehr alt schon, was heißt alt, gibt schon mehrere, ich glaube 50 Jahre, über 50 Jahre mittlerweile, ist also schon auch jemand, was sehr stark gewachsen ist als Unternehmen, ne? Also jetzt nichts, was von heute auf morgen mal so auf die Füße gestellt wurde. Und ja, sie betonen immer wieder den Blickpunkt auf die eigenen Mitarbeiter. Sie haben echte Spezialisten. Sie müssen auch nicht jeden Auftrag annehmen, weil sie eben wirklich fokussiert da genau die Projekte umsetzen wollen, wo sie auch besser sein möchten als ihre Konkurrenz. Das ist ihr eigener Anspruch, der offensichtlich gelingt, wenn man das jetzt mal so durchschaut. Und da habe ich mir meine üblichen Fragen gestellt. Geschäftsmodell verstanden? Ja. Geschäftsmodell in den kommenden Jahren erfolgreicher? Sehr wahrscheinlich. Komme ich auch gleich nochmal drauf, warum ich davon ausgehe. Steigende Umsätze und Gewinne. Jederzeit bisher. Also man muss sagen, die Historie zeigt, wirklich die letzten 5, 6 Jahre haben sie einen Zug quasi genommen, der immer nach oben ging und das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Der Chart ist absolut im Aufwärtstrend, über ja auch mittlerweile schon auch Jahre hinweg. Ein echter Dauerläufer dementsprechend. Und jetzt nochmal zu den Investmentthesen. Die sinkenden Zinsen werden Investitionen generell wieder beflügeln. Die ganze E-Infrastruktur, wie das Ganze genannt wird, ist ein Zukunftsmarkt. Wenn man bedenkt, dass die Gebäude auch wieder so langsam gebaut werden, ist auch das sicherlich noch ein Zukunftsmarkt, gerade weil auch die Zinsen sinken. Transportlösung sowieso, wir kennen die marode Infrastruktur, die immer wieder auch in den USA eben ein Thema ist, auch der Politik übrigens. Auch das wird sehr früher oder später kommen müssen, bevor die nächste Brücke einstürzt, das ist halt einfach so. Und ich glaube, das sind gute Punkte, die dem Unternehmen weiter Rückenwind geben, vor allem wenn sie so gut arbeiten, wie sie es eben bisher machen, was sie ja, ich sag mal, bewiesen haben. Und dann sind die 3 Milliarden Market Cap, die sie jetzt haben, durchaus denkbar, dass die auch mal in ganz andere Ebenen gehen. Interessanterweise sieht der Chart fast so aus wie von Caterpillar, auch wenn sie nicht das gleiche Geschäftsmodell haben. Aber sie sind ja, ich sag mal, ähnlich in einem ähnlichen, also wahrscheinlich auf den Baustellen von Sterling wird auch irgendwo ein Caterpillar sehr oft möglich sein. Ne? Und gerade das Thema Rechenzentren war eigentlich so das Thema, warum sie auch gut angestiegen sind, weil natürlich dieses KI-Thema mit dabei war. Aber eben auch noch andere Trends, die hier mit einspielen. Und ich glaube, da könnten sie, wenn sie es klug anstellen, vielleicht auch, ich meine, bisher entgehen sie jeglicher Zyklik. Das muss man ja auch einfach mit fairerweise sagen. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Mal schauen.
Hut ab.
Bin aber jetzt erst frisch ganz heute, also am Donnerstag zur Aufnahme am 15. August, eingestiegen mit einer Position, mit einer kleinen Position, weil mir das ganz gut gefällt.
Vor 5 Jahren eingestiegen, wär's schon fast ein Tenbagger.
Ja.
Machen wir weiter mit den Auswirkungen auf unser Wikifolio. Und unser Wikifolio, wir pürschen uns über unseren Fonds, wo wir unsere Werbeeinnahmen auch hier verwalten und ganz transparent investieren. Wir pürschen uns wieder an unsere Benchmark im Jahresvergleich ran, an den MSCI World. Und ich bin auch zuversichtlich, Marcel, dass wir ihn schlagen werden. Wir haben heute über tolle Unternehmen gesprochen. Und ein Unternehmen, das wirklich überall besser ist, ist Cisco. Bei all unseren 5 Kennzahlen. Ehrlich? Oder 6, ja.
So stark.
Ja, also Bruttomarge, operative Marge, Interest Coverage, Cash Conversion, Gesamtkapitalrendite auch mega stark. Johnson & Johnson werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen, ist auch mit dabei, aber auch natürlich von dir eine Starbucks und eine Lamb Research. John Deere haben wir eh schon auf der Watchlist. Hast du jetzt hier ein Unternehmen, wo du jetzt aktuell schon sagen würdest, das wäre was für unser Wikifolio?
Na, da kommen jetzt mehrere in Frage, muss ich sagen. Und da, also generell, da müsste man sich mal noch genauer anschauen. Aber ich glaube, in 5 Schlagen würde ich sagen, warten, bis da ein bisschen der Trend gebrochen ist in der Seitwärtsphase bei Cisco, dann ist das natürlich ein heißer Kandidat für unser Wikifolio, weil wir ja natürlich diese Qualitätswerte haben wollen. Mhm. Und das ist jetzt ja dann zweifelsohne. Und ich
Johnson
sag mal auch,
und Johnson haben wir ja schon.
Genau, auch die Unternehmen, die, ich sag mal, 4 grüne Punkte haben oder 5 grüne Punkte, die sind natürlich dann auch schon sehr interessant, weil sie natürlich hier einen gewissen Mehrwert bieten im Vergleich zum Gesamtmarkt. Und insofern, ja, hast du einen Favoriten?
Tatsächlich sehe ich hier aktuell, außer die wir schon haben.
Denn eher Watchlist-Erweiterungen,
ja, kann man sagen. Ja, Watchlist, also da können wir auch gerne mal eine Lamb Research drauf machen.
Ja.
Aber jetzt, also Rheinmetall ist der Zug, glaube ich, schon abgefahren. Walmart, auch eine Deere. Ja, also wir haben ja eine Starbucks. Starbucks sind wir auch schon jetzt brutale 10% im Plus seit Kauf. Haben wir auch schön nachgekauft. Also auch Glückwunsch dazu. Nee.
Aber John, als Watchlist-Erweiterung wäre es ja erstmal was. Also wir müssen jetzt nicht gleich reingehen, weil es gibt kein Signal, würde ich jetzt mal sagen, von denen, die jetzt gerade genannt waren. Insofern glaube ich,
wenn ihr Bock daran habt, mit uns zu investieren, macht es gerne natürlich über unseren Fonds. ISIN findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und wenn ihr sagt, ich will das aber alles, aber ich will das mir gar nicht so groß streuen, dann kannst du natürlich bei unserem Werbepartner heute auch Trading212 dir einen eigenen Basket, wie sie es nennen oder wie wir es auch liebevoll nennen, ETF erstellen, oder Marcel? Und du machst das ja auch im Privaten.
Ja.
Erzähl uns doch mal, was du da genau gemacht hast.
Ja, 2 Punkte. Also zum einen habe ich mir persönlich so meinen eigenen Biotech-Pharma ETF zusammengestellt mit den für mich besten Unternehmen aus dieser Branche, wo ich sage, da möchte ich auf keinen verzichten, aber ich möchte auch nicht zu viel drin haben, also nichts, wo ich jetzt nicht überzeugt wäre. Und da habe ich dann im Prinzip einen gewissen Betrag investiert und da ist dann prozentual, kann ich auch immer wieder gewichten, neu gewichten. Ja Mensch, hier gerade Johnson & Johnson ist unter Druck, dann setze ich da eben die Gewichtung hoch, weil alles klar, kann dann nur wieder hoch oder wird wahrscheinlich wieder hochgehen, dann habe ich da natürlich einen gewissen Hebel mit. So bleibe ich da flexibel, kann da relativ schnell auch, ich sag mal, fast schon spielerisch einfach auch diesen ETF wieder auf diese Richtung einstellen, wie ich sie eben für mich habe. Oder auch, wer sagt, die ganzen Consumer-Geschichten von vorn, die holen oder die lassen mich jetzt nicht los. Da will ich aber eben diese Pfeifen nicht drin haben. Ja. Dann einfach das Ding nehmen, die ganzen Unternehmen, die damit gelistet sind und da die besten rauspicken, die besten 10 einfach laufen lassen. Könnte man auch machen. Und von den 10, die man über, ist ja auch eine Idee, ne? Das könnte man über Trading 212 kostenlos, weil die Anmeldung super einfach. Geht super schnell auch, also alles über ein Smartphone machbar, da muss man ja nicht zur Post rennen und dann noch irgendwas identifizieren. Das geht alles digital und wie gesagt, kostenlos, schnell eröffnet. Man kann so direkt sogar loslegen, also ist auch das ist wirklich hervorragend gemacht und ich glaube, wir sind auch aus praktischen Gründen da sehr überzeugt von.
Mit dem Code VALUE, VALUE, alles groß geschrieben, gibt es auch noch nach der Anmeldung eine Gratis-Aktie. Tops und Flops?
Genau.
Tops und Flops und mein Top der Woche ist, ich habe so viel Olympia geschaut wie noch nie. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ich bin eigentlich überhaupt kein Olympia-Fan, aber
ich fand es irgendwie geil. Also alles mein Highlight war natürlich das Golfen und eine Deutsche hat eine Silbermedaille gewonnen.
Und es gab ein Hole-in-One, ne? Habe ich gesehen.
Ja, das hast du häufiger schon bei Turnieren.
Ja, aber trotzdem. Also
aber Esther Henseleit aus Stuttgart, herzlichen Glückwunsch. Also eine Silbermedaille, sie hat sich auch wirklich hochgekämpft. Noch am letzten Tag so war sie auf Platz 10, dann Zweite, also ich bin begeistert, würde man jetzt sagen, in Stuttgart. Und, ach nee, ich glaube, die kommt sogar aus Hamburg. Sorry.
Knapp vorbei.
Ja, knapp vorbei. Schnell, schnell, langsam.
Schlägt lang.
Und ich habe mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten von der Webseite mitgebracht. Also, 4000 Gebäck wurden jeden Tag gebacken, im Olympischen Dorf auch verzehrt.
Okay.
600 Baguettes, 3000 Muffins. Das sind Profisportler, die sowas essen.
Naja,
Zucker. 7 Heiratsanträge gab es während den Spielen und am 30. Juli gab es einen Zuschauerrekord vor Ort mit 743.000 Zuschauerinnen und Zuschauern.
Nicht schlecht.
400.000 Hotdogs wurden verkauft. Das ist eine Strecke von 80 Kilometer. 91 Kilogramm Eiffelturm, also 91 Kilo in Form von Medaillen wurden.
Ja. Also aus dem Eiffelturm viele Medaillen.
Genau, ne? Richtig. Und es gab, und das ist immer toll, diese Ehrenamtlichen, 45.000 Volunteers. Glückwunsch an die USA, ganz vorne mit dabei, dann China und die Japaner. Wir muss man leider auch sagen, völlig auch abgestürzt auf 10. Also Deutschland geht immer weiter nach hinten.
Ja, strukturelles Problem, ne?
Strukturelles Problem im Sport, wenn man sich anschaut, wie die Turnhallen schon früher waren. Wie oft ich schon meinen Turnranzen vergessen habe, ja, auch heute noch.
Ja, und wie viel jetzt natürlich auch mit dem Wettkampf nicht mehr und alles.
Ja, und wie viele Leute haben denn ein Fitnessstudio-Abo und gehen nicht hin? Da geht's ja schon da los.
Das hört doch schon im Februar auf.
Ja, ja, genau. Also, ich finde, tolles Ereignis, es verbindet die Welt. Und weißt du, was mir immer jetzt so schön findet? Wir Europäer ziehen ja immer die europäische Karte, wenn wir sie brauchen. Man sieht jetzt oft in meiner LinkedIn-Bubble, sehe ich jetzt ganz so, oh, stellt euch mal vor, wir werden als Europa angetreten, dann wären wir jetzt hier und dann im nächsten Post, boah, Europa!
Alles Mist, ja.
Ich will die Mark wieder!
Ja, genau. Ja, es ist so.
Also, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt.
Wie der Wind weht, ja. Das ist richtig.
Aber es verbindet einfach ganze Nationen und man sieht ja auch, die Niederländer haben uns auch geschlagen. Ja, und die Niederländer sind ja doch ein kleineres Völkchen als
wir. Ja, auch hier wieder interessant, die Werbepartner bei Olympia, auch da ja. Wieder die Klassiker, auch sag mal, auch mit LVMH natürlich richtig geil. Diese ganzen Transportgeschichten für den Medaillen.
Hast du auch die Eröffnung geschaut?
Ja, also nicht komplett, das war ja tödlich, das war ja aber Wahnsinn. Zeitlich tödlich.
Aber wie kann man bitte Nord- und Südkorea im Fernsehen live verwechseln?
Ja, das war natürlich knapp, ne?
Also.
Naja, immerhin.
Wahnsinn.
Immerhin,
was hat dich am meisten nach Golf beeindruckt?
Reiten. Tatsächlich, ja, nee, gar nicht natürlich. Danke für den Input.
Bitte.
Nee, also ich bin ja da auch relativ breit interessiert. Auch gerade, natürlich bin ich ja so Mannschaftssport-Typ im Gegensatz zu dir. Ich freue mich auch, wenn ich mal einen Ball abgeben kann. Ne? Wo ich auch mal ja. Da einen Teamsport mit. Da bin ich natürlich großer Fan von Volleyball bis Handball, natürlich da den Frauen und auch den Jungs da mitgefiebert. Ich
finde Tischtennis immer übelst krass.
Tatsächlich sogar weniger Fußball, beim Frauenfußball schon, aber also, Männerfußball habe ich gar nicht mitbekommen, muss ich sagen. Weil
Haben wir überhaupt mitgemacht?
Ja, es gab ja die U23, wir waren nicht dabei, aber das ist ja immer die U23, also der Deal mit der UEFA oder mit der FIFA sogar.
Ah, das finde ich schade. Ich finde.
Ja, nee, aber ich kann es verstehen, weil wenn du nach der EM jetzt noch zu Olympia fährst, hast du als Frankreich auch keinen Bock mehr. Also, naja, also was mich aber reizen würde oder gereizt hätte, wäre wirklich diese Medaillen, ne? Wo du weißt, dass so richtig so Altmetall, Austauschmetall von den Eiffelturm und das so um den Hals hängt. Ich finde schon, das ist eine kluge Idee.
Aber
eine
der coole Anteil Idee. An Gold nimmt auch rapide ab.
Das ist ja nicht schlimm.
Vor 100 Jahren war das pures Gold.
Aber lieber mal so ein bisschen, weiß nicht, so Eiffelturm, was so auch zu Paris gehört, wie, ne?
Ja, das stimmt. Und das was auch perfekt. Krass ist, ist ja, was du kriegst als Sportlerin und Sportler für, ja. Also wenn du gewinnst, zum Beispiel auf den Philippinen,
ja,
hast du es mitbekommen, der hat ein Haus bekommen.
Ja. Das ist nicht das einzige Land. Und eine Million, glaube ich, irgendwie ja. Von der Heimatwährung. Ist ja auch
viel. Richtig krass. Südkorea, da auch Glückwunsch an alle, die 32 Medaillen holen, die müssen nämlich nicht zum Militärdienst. Und beim Golf war das richtig tragisch bei den Männern. Tom Kim, begnadeter Golfer, also Kenner kennen ihn. Südkoreaner ist gerade so in der Blüte seines Lebens und er hätte eine Medaille holen müssen, hätte nicht zum Militärdienst antreten müssen. Der ist in Tränen zusammengebrochen, weil der hat um 2 Schläge die Medaille verpasst.
Ach, scheiße.
Nach 4 Tagen und muss jetzt 1,5 Jahre zum Militärdienst. Da kommt auch keiner drum herum, außer man hat außerordentliche Verdienste für sein Land, zum Beispiel eine Medaille bei den Olympischen Spielen geholt.
Letzter Punkt dazu, viele Olympioniken aus Deutschland sind ja. Schon beim Militär.
Das stimmt, ja.
Weil die darüber überhaupt den Zugang ja. Bekommen haben.
Das also das, so, das tut mir sehr leid.
So quer ist die Welt.
Also der Junge hat wirklich geweint.
Das glaube ich, ja. Das nimmt dann mit. Vor allem, wenn man da auch nicht hin wollte, ne? Wie er wahrscheinlich auch nicht.
Machen wir weiter?
Mein Top der Woche, Starbucks. Was soll es auch sonst sein? Also die Aktie ist mit 25% nach oben gedonnert, als bekannt wurde, dass der Vorsitzende, Howard Schulz, seinen alten CEO, Laxman Narasimhan, einfach auf die Straße gesetzt hat, überspitzt gesagt natürlich. Und ab dem 9.9. übernimmt dann der jetzt nun bald, oder der aktuell CEO von Chipotle, Mexican Grill. Und dieser Mann heißt Brian Nickel und der war dort schon sehr erfolgreich und führte die Aktie in ungeahnte Höhen, also Chipotle natürlich. Seit 2018, als er Chipotle übernommen hatte, bis heute, wie viel Rendite hat der Mann als Manager gemacht in diesen wenigen 6 Jahren?
1000%?
Ja, fast.
Ich weiß, weil ich Bill Ackman verfolge.
Okay. Also wirklich wahnsinnige Rendite. Ja. Und dementsprechend ist natürlich verständlich, dass jetzt dieser Wechsel bei Starbucks-Aktionären einen gewissen, eine Aufbruchsstimmung, kann man ja schon sagen, auch mit ausführt. Und das völlig zu Recht, muss man ja auch sagen. Ne? Also offensichtlich hat es mit dem alten CEO nicht ganz so, natürlich auch aufgrund der oder vielen bekannten Problemen, ne? Auch die Weltwirtschaft kränkelt ein bisschen. Auch das muss man natürlich dazu sagen, dass das mit reinspielt. Aber nun sind natürlich die Erwartungen hoch und auch das Gehalt da wollte ich jetzt erstmal drauf rein, also eigentlich ist mir relativ egal, wie viel so ein CEO verdient, aber man muss natürlich auch erstmal jemanden von so einem erfolgreichen Geschäftsmodell, wie es bei Chipotle war jetzt, also die letzten Jahre.
Ich glaube, ihnen reizt hier auch das Große, das Internationale.
Ganz genau, ne? Also hier sieht man auch, also 1,6 Millionen Grundgehalt plus 225 bis 450%ige Auszahlung des Grundgehalts pro Jahr. Das ist schon wirklich nicht ganz ohne, keine Frage. Jährliche Aktienprämie von 23 Millionen Dollar in Höhe von, also Aktien ausgezahlte, das ist natürlich auch nicht ganz schlecht, sind 117 Millionen US-Dollar im ersten Jahr, die möglich sind, also im ersten vollen Jahr. Ne? Das ist schon nicht ganz schlecht. Unterzeichnungsprämie gibt es auch von 10 Millionen US-Dollar, gleich mal so Cash in die Tasche. Liegt ein bisschen daran, dass man natürlich diese Bonis vom Chipotle Mexican Grill jetzt dann nicht kriegt. Die muss er natürlich jetzt, kriegt er ersetzt zum einen.
Armer Kerl.
Ja, eben. Das ist natürlich, sonst wäre es wahrscheinlich knapp geworden. Und der Umzug nach Seattle, also zum Sitz von Starbucks, ist auch nicht nötig. Er darf pendeln, wenn nötig überhaupt, also wenn es erforderlich ist, um die CEO-Aktivitäten umzusetzen. Insofern bleibt er in seiner Heimat. Auch das wahrscheinlich dann ein Gespräch mit dem lieben Howard Schultz, seines Zeichens größter Aktionär Starbucks und natürlich auch der Gründer des Unternehmens. Aktivistische Investoren hatten sich ja vorher schon eingekauft bei Starbucks, weil sie eben hier so die gewisse Unterbewertung auch so ein bisschen mehr rausholen wollten, wussten von diesem Move überhaupt nichts, was natürlich dann auch dazu führte, dass sie dann auch mehr noch gekauft haben, weil natürlich jetzt, ich sag mal, alles dafür im Rahmen ist, dass das Ganze wieder nach oben läuft und da sind einige gut positioniert. Die Chipotle Mexican Grill Aktie ging minus 8%, konnte sich aber dann ein bisschen weiter erholen, ist immer noch ein gesundes Unternehmen und wird sich auch von heute auf morgen nicht ändern. Und da kommen wir auch schon zum springenden Punkt bei Starbucks. Er ist zwar dann ab dem 9.9. da, aber da wird sich natürlich auch nicht ab dem 10.9. alles geändert haben.
Ich denke schon.
Also einen Tag später da Wachstumsraten von vor 10 Jahren wiedergeholt. Das wird natürlich nicht der Fall sein. Und deswegen hier die 25% natürlich ein bisschen üppig. Man könnte jetzt auch sagen, vielleicht ein bisschen übertrieben. Wahrscheinlich geht die Aktie nochmal einen Ticken runter, bevor sie dann wieder mit Schwung und vielleicht auch mit im Gepäck, im Rucksack des Ganzen, mit wirklich guten Zahlen, mit Wachstumswerten. Und dann ist der Aufstieg natürlich viel leichter, als wenn man alles irgendwo auf der Hand trägt. Ne?
Meine Spekulation diese Woche
ist,
dass Bill Ackman bei
Chipotle Mexican Grill
reduzieren wird, seine Anteile. Er hält ja nur 7 Unternehmen seiner Pershing Square. Aber ich weiß, er hat damals auch den CEO reingebracht. Könnte vielleicht, man könnte ja nicht, aber ich will mich jetzt nicht selber hebeln, auch sagen, Bill Ackman wird vielleicht sogar bei Starbucks einsteigen. Nein, meine Spekulation, Chipotle wird abgestoßen bei Bill Ackman. Ich würde auch sagen sogar, dass die Aktie Ende des Jahres tiefer steht als heute.
Bei Chipotle?
Nee, bei da sowieso und auch bei Starbucks.
Ah, okay.
Ich glaube, diese Vorschusslorbeeren, da werden wieder einige Ungeduldige dann schon wieder sein.
Ja.
Das glaube ich nicht.
Ja, also was war jetzt genau die Spekulation von dir?
Bill Ackman wird Anteile bei Chipotle reduzieren.
Ja, und ich sage, Starbucks wird nicht kein neues Allzeithoch treffen dieses Jahr.
107 Dollar.
Genau, und 94 ist, also es ist kein wahnsinniger Weg bis dahin, ne? Das darf man jetzt vielleicht auch nicht vergessen. Übrigens, das Volumen gestern oder zu dem Tag, als es bekannt wurde, war riesig. Ne? Also diese Anzahl der Aktien, die gewechselt haben,
Wahnsinn.
Die war rekordverdächtig und gab es das letzte Mal in dieser Höhe bei Starbucks 2009 im Sommer.
Leute. Also wo Licht ist.
Wirklich gut.
Ist auch Schatten.
Das stimmt.
Und eigentlich wäre mein Flop der Woche gewesen, ThyssenKrupp. Machen wir uns nichts vor, die Butze kannst du zumachen. Ende vom Liede. Also,
hat ja, er nicht gesagt.
Doch, also okay. Komm, die werden sich auch irgendwann zuschließen. Ja, also eigentlich haben wir einen Gewinner wartet, jetzt wird es wieder negativ. Aber frisch reingekommen, mein Flop der Woche ist Bayer. Für das Missmanagement. Die Angestellten, glaube ich, können wenig dafür, aber wir haben beim ersten drüber gucken jetzt vor dem Podcast bei der wunderschönen Pizza von dem sympathischen Lieferando-Fahrer, haben wir ja festgestellt, dass die weg sind von ihrem Kerngeschäft, vom Agrargeschäft hin zu erneuerbaren Energien, um Wind- und Solarparks zu entwickeln. Das ist wie, wenn du weißt, ich bin in der Dentalbranche.
Ja.
Wenn ich dir jetzt sagen würde, Marcel, ab morgen werde ich Metzger.
Metzger.
da würdest du auch sagen, geile Idee, Philipp.
Gute Idee.
Mach. Oder ich sag dir, ab morgen werde ich Astronaut.
Ja.
Astronaut ist, ich werde ab morgen Astronaut.
Ja. Die Glaubst Stühle du, ich hast du ja das? Schon. Die guten Stühle hast du ja schon.
Also, sorry. Ja. Sowas Dummes. Also, wie kann man von dem, was man kann, weggehen zu Wind- und Solarparks? Und das Allerschlimmste ist, jetzt wird hier noch schlechtem Geld und dem schlechten Management und der ehemalige Chef, der ja schon weg ist, sagt ja schon, ich war's nicht.
Ja, wie immer.
Ich nicht. Ich habe nur die Kohle verdient. Und das regt mich am allermeisten auf. Weil jetzt nämlich, wir wissen auch, dass die Genossenschaften der Bauern so viele Anteile an der BayWa haben und die haben jetzt noch ihrer Kohle, ja auch nochmal richtig Kohle hinterhergeschmissen. Und wir wissen auch, dass die Zins, also Quartal, wie Market Cap 500 Millionen und Zinszahlungen im Quartal von 100 Millionen und man hat jetzt 300 Millionen Cash da hinterhergeschmissen, der Bude. Mhm. Das wird ein Trauerspiel, das wird ein Desaster werden. Und ich finde, jeder Top-Manager muss mega viel Geld verdienen, aber für so eine, sorry, wenn ich das sage, Scheiße, musst du auch mal, also warum greifen da auch die Aktionäre nicht ein? Also das muss doch auch der Bauer erkennen, dass wenn es auf einmal, und wenn die da, ja, die haben über 30% der Stimmen, da kannst du auch ein bisschen was ausrichten. Also der Bauer ist genauso mit Schuld wie der Manager. Aber so
also ein... Also der Verband, der das...
Ja, natürlich.
Also nicht der einzelne Landwirt soll sich jetzt hier angegriffen fühlen.
Und du wirst es sehen, die einzelnen Landwirte, die ihre Anteile dort haben. Ja. Wir werden es auch wieder in den Nachrichten sehen. Wir werden es wieder in irgendwelchen Reportagen sehen.
Schlechte
Aktien. Da wird der Bauer verpixelt dargestellt auf seinem Feld, der gerade den Hamster herschlagen hat.
Ich habe viele BayWa-Aktien.
Genau so sieht's aus, ja.
Ich bin so ver...
Rüdiger ja. S., hat auch noch der alte Agrarbauer sein ganzes Korn zu BayWa gegeben.
Ja, alles.
Seine Anteile, hat sich von dem Geld auch nochmal die Anteile gekauft. Er hat sich einen riesen Klumpen in seine Scheune gelegt. Es tut mir wirklich leid. Das macht auch wieder die Aktienkultur so kaputt.
Ja,
das
wieder mal.
Ist einfach wieder der nächste Schritt. Ich meine, jeder, der bei ThyssenKrupp kauft, der Aktien jetzt für 3,09 Euro kauft, c'est la vie, ja, tschüss. Also...
Ja.
Und ich finde auch, und das ist das, was mich am allermeisten aufregt, Marcel, ja, da werde ich fuchsig.
Ich merke schon.
Ich schimpfe mich ja auch Manager. Und ich kann nicht immer nur die Visitenkarte haben mit Dindi-Dindi drauf. Ja. Ich muss auch mal ein bisschen Dindi-Dindi denken. Und es kann mir doch keiner erzählen, dass du sitzt da, wie ich schon sagte, bei der BayWa im Management, im Aufsichtsrat und alle sagen einstimmig, geil, 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 wir gehen jetzt weg von Korn zu erneuerbaren Energien.
Genau, und das auf Kredit.
Ja, und
bei
das,
hohen Zinsen.
Und das auf Kredit bei hohen Zinsen.
Ja.
Das ist doch, das kann mir keiner erzählen. Und ich frage mich, wann erkennen diese Manager eigentlich, dass das nicht immer nur Dindi-Dindi ist, dass man eine wirkliche Verantwortung hat und auch zeigen muss, ich kann auf Sicht von 5 bis 10 Jahren denken. Und auch eine ThyssenKrupp, da müssen doch die Manager schon vor 3 Jahren gesehen haben, das wird so lange nicht mehr gut gehen, wenn wir zwei Aktienbuddies.
Ja, Vollidioten.
Vollidioten
erkennen, dass es nicht läuft.
Erkennen, dass das keine Zukunft hat.
Also nicht in der Art und Weise. Nee,
oder? Stimmt.
Ja, genau, das ist es. Und vielleicht noch dazu gesagt, bei BayWa, wir hatten es ja dann auch, ich sag mal, als wir das gelesen haben zusammen, gesehen, dass die Zinslast natürlich so hoch ist, aufgrund dessen, dass man hoch verschuldet, ne? Neuverschuldung, man hat hohe Zinsen, man zahlt eben einen sehr hohen Betrag daran. Und das ist das, was gerade BayWa so richtig zu schaffen macht, um da mal kurz noch den Kreis zu ziehen. Ne? Also das sieht nicht gut aus und BayWa ist halt dann doch, ich sag mal, relativ wichtig für die ganze Branche.
Ja.
Und insofern ist es nicht nur für die Aktienkultur schade, sondern auch im Prinzip für das ganze, ja, für alle Landwirte wahrscheinlich ganz schwierig. Also sind wir eigentlich schon wieder bei einer Red Flag. Ne? Und Flop der Woche bei mir ist relativ, also ich will nicht sagen relativ ähnlich, weil die Dramatik nicht annähernd die gleiche ist, aber Mr. Spex ist noch nicht so lange an der Börse. Ja? Also
ist ja auch von Rocket, ne? Glaube ich. Ja. Von Rocket Internet?
Ich glaube, ja, war mal eine Ausgabe. Gibt es auch ein spannendes Interview bei OMR, da habe ich sie auch schon mal gehört gehabt. Die sind ja dann quasi von diesem Online-Handel zurück, überhaupt dann erstmal auf stationäre Handel, weil sie da natürlich Vorteile erkannt haben, so wie es bei Apollo und Co. auch ist. Man muss sagen, eine erschreckende Performance legt sich auf diese Aktie. Ja, also auch das wieder kein wirklich gutes Vorzeigeobjekt für die Aktienkultur. Diese Berliner Brillenkette muss jetzt ein umfangreiches Sparprogramm, Restrukturierungsprogramm auflegen, Personalkosten einsparen, 10%, alle 8 internationalen Filialen werden schließen. Bis Ende 2025, also das Geschäftsjahr 2025, sollen die Restrukturierungen andauern, also auch sehr lange. Das heißt, wer jetzt noch drin ist, mein Gott, tut euch das nicht an, schade ums Geld. 70 Länder, Läden haben sie in Deutschland noch nach wie vor, das ist... wahrscheinlich auch nicht ganz sicher, dass das so bleibt. Also bis jetzt werden zwar gesagt, die sollen bleiben, aber ich ahne Schlimmes. Prognose dementsprechend wurde auch nochmal runtergeschraubt für das Gesamtjahr. Ein Umsatz von 210 Millionen Euro bei einer Marge zwischen +1% und -4%. Das erste Halbjahr lief schwach und jetzt halte ich fest, wegen des Wetters. Denn das durchwachsene Wetter im ersten Halbjahr hat dazu geführt, dass man nicht so viele Sonnenbrillen nachgefragt hat. Naja, manchmal geht es dumm zu, ne? Steckst nicht drin in dieser Wolke. Und 80 Millionen Euro Market Cap stehen nun zu 210 Millionen Umsatz. Und da wird der eine oder andere sagen, das sieht günstig aus. Vorsicht, wieder eine Red Flag.
Schnapp, der Schnapper.
Ja, Red Flag im praktischen Sinne. Also, das sieht nicht so gut aus. Mich erinnert das so ein bisschen an Warta vor vielleicht einem Jahr.
Nee.
Und naja, das sieht nicht so gut aus. Wie gesagt, und wenn die Marge wenigstens positiv wäre, wäre es ja zumindest schon mal ein bisschen was, aber es war eigentlich nicht ganz so dramatisch, wie es bei, wie gesagt, bei war, aber es ist natürlich auch etwas, was immer als Flop durchgeht.
Ich würde gerne mit dir, damit wir das hier, Entschuldigung, gerade meinen emotionalen Ausbruch,
ja,
ich würde das gerne mal mit dir checken, unsere Flops der Woche, so als Flops der Woche, das mal aufzuschreiben und mal zu gucken, wie die Aktien, ob es wirklich nach unten geht bei dem, was wir floppen.
Gern, ja, das könnte man eigentlich mal aufschreiben. Aber ich glaube, da haben wir jetzt schon zwei echt gute Kandidaten mit Baywa.
Deswegen starten wir heute, damit unsere Statistik schon richtig gut aussieht.
Die geht richtig gut los, ja. Also Baywa, Mr. Spex und am Ende ja auch ThyssenKrupp.
Geschenkt. Kommen wir zum Thema der Woche.
Genau.
Red Flags.
Genau, und was heißt das eigentlich beim Investieren? Also ein Red Flag heißt ja für mich immer ein Ausschlusskriterium.
Rot, die Farbe der Liebe?
Richtig.
Oder Achtung, Achtung.
Genau, also je nachdem, aus welcher Zeit.
Oder beides.
Zeit, ja, beides. Achtung, Achtung, die Liebe, man soll sich nicht verlieben. Ist vielleicht auch eine Red Flag in so einer Aktie, ne? Da kann man vielleicht diese Brücke auch noch geschlagen. Ja. Aber trotzdem, also was bedeutet es ganz generell? Also für mich sind Red Flags, wenn ich was erkenne, was ich sage, das ist für mich ein No-Go zum Investieren.
Ja.
Und muss ich sagen, können wir beide ja, ich sag mal, wenn wir jetzt auch schon 2024, also fast 12, 13 Jahre an der Börse tätig sind, auch einige Red Flags sicherlich auch selbst erlebt haben, einfach mitgeben, weil noch nicht alle sind natürlich so lange mit dabei, man ist auch länger dabei und haben auch schon viele Red Flags erlebt, keine Frage. Und für diejenigen, die relativ frisch dabei sind, ist es wichtig, die Red Flags zu erkennen und vielleicht für manche, die sagen, ah, daran habe ich noch gar nicht gedacht, dass es eine Red Flag sein könnte. Also das vielleicht mal so, um auch den Tenor, und wir wurden auch gefragt, ob wir das vielleicht mal ein bisschen als Thema mitbringen können, einfach weil das...
Also schon diese Red Flags muss man kennen. Wir wollen es jetzt auch nicht too much machen.
Genau. Du hast eine erste mitgebracht, die hast du mir am Telefon gesagt. Ich? Das fand ich sehr richtig. Immer so
babbel.
Ja, ne? Also was du, aber ist schon Punkt.
Definitiv. Also wenn man kein breites, tiefes Fachwissen hat und nicht glaubt, dass man zu den 3% der Investoren gehört, die den breiten Markt schlagen, aber es trotzdem versuchen will, so ordne ich mich ein, weil einfach ist.
Me too.
Finde ich, man sollte in Unternehmen investieren, die man leicht versteht, die auch eine gewisse Größe und Liquidität auch an der Börse haben. Und deswegen sollte eine Market Cap schon eine gewisse Größe haben, wo man sagt, naja, da sind dann Fonds drin, die gucken sich das mal an, ETF-Anbieter. Aber du hast halt oft irgendwelche Krauter, so unter 500 Millionen Euro-Dollar Market Cap. Da würde ich grundsätzlich die Finger von lassen, weil ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe keine Ahnung, ob Metzgerei-Fachbetrieb Philipp von den Aktienbuddies wirklich 500 Millionen Dollar an der Börse wert wäre oder nicht. Und deswegen ist meine Red Flag, natürlich werden jetzt einige sagen, aber da geht doch immer hoch. Ja, Drone Shield zum Beispiel, ja, die packen es.
Ja.
Aber Leute, ich kenne mich nicht aus mit Drohnen. Ich kenne mich nicht aus mit Metzgereien.
Und Drohnen-Sheet ist ja auch ganz schön eingebrochen.
Siehst du. Ne? Und deswegen finde ich so eine Mini-Market-Cap von 500 Millionen, aber ich glaube, das wäre mir selbst zu wenig.
Ja, also
ich persönlich sehe für mich locker 5 Milliarden.
Locker. Ja, na gut. Ich würde sagen, alles, was so über eine Milliarde ist, ist durchaus, ich sag mal, damit kann man zumindest eine Milliarde Market-Cap, musst du halt auch erstmal hinstellen. Das ist meistens
1000 Millionen,
gefüttert. Ja, das ist gefüttert mit wirklich auch fundamentalen Werten meistens, wenn es jetzt nicht, keine Ahnung, ein Startup ist, was jetzt plötzlich irgendwas verspricht, wo die ganze Markt drauf anspringt. Aber das ist, eine Milliarde ist schon gut. 500 Millionen, ich sag mal, gerade bei deutschen Small Caps kann man da vielleicht auch mal noch ein Auge zudrücken, wenn man das Geschäftsmodell versteht, wenn man die Zukunft sieht für dieses Unternehmen.
Genau. Also,
aber wichtig, die müssen Umsätze haben, die müssen Gewinne haben. Das Unternehmen sollte nicht unseriös sein. Ja. Ne? Das ist ja dann auch mal, umso kleiner das Unternehmen, desto schlechter ist es gemanagt oder im Aufsichtsrat vielleicht nicht so stark ausgeprägt. Und das ist auch mal so ein Thema.
Wenn es noch keine Gewinne hat, Marcel, dann aber Cashflow positiv. Also oder wenn man anfängt, nicht die größten Zuckerwerte da kaufen, und da sind wir auch schon bei der nächsten Red Flag, du darfst es gerne sagen.
Penny Stocks, ne? Also wir haben es ja auch öfter mal, das sind manchmal irgendwelche Rohstoff-Biotech-Aktien, die auch manchmal witzigerweise sehr oft in Kanada zu listen sind, manchmal auch in Südamerika und auch Australien sind da ganz bekannte dabei, wo man schon an der ISIN erkennt, dass das vielleicht eine schwierige Nummer wird. Wenn der Aktienpreis dann noch unter 1 Euro oder 2 Euro oder 1 Dollar oder 2 Dollar ist, bitte nicht. Diese Aktien sind nicht so auf dem Papier nicht so günstig, weil sie gerade im Tief sind oder gerade aufgebaut werden, sondern die sind einfach nicht ausreichend liquidiert.
Ja.
Und wenn die Aktien nicht liquide sind, heißt es, dass da keiner weiter investiert. Und wenn da mal einer investiert, passiert mal kurz was. Und wenn da einer wieder verkauft, passiert auch sehr stark was.
Ja.
Und es gibt kein solides Unternehmen, was mal unter 2 Euro gekostet hat, was jetzt nicht, ich sag mal, wirklich ein erfolgreiches Restrukturierungsprogramm hatte, nachdem es fast pleite war. Oder für die, die jetzt einen Chart großziehen und sagen, hey, Moment mal, jedes Unternehmen war irgendwie mal bei 0, das sind Aktiensplits bereinigt. Ne? Also das darf man vielleicht nicht vergessen. Da gibt immer, wenn die Aktie, keine Ahnung, ist halt $30 an die Börse gekommen, ist auf 3.000 gestiegen, Aktiensplit 1 zu 10 zum Beispiel, ist wieder bei 300, dann geht das immer weiter. Und dann ist natürlich dieses Runterrechnen dieser Erstnotiz bei irgendwo, keine Ahnung, im besten Fall bei irgendeinem Cent, ne, wenn es richtig gut lief. Und deswegen aufpassen, dass man das nicht verwechselt oder da vielleicht ein Problem bekommt mit.
Spannendere dritte Red Flags sind Dividendenrenditen. Du hast ja jetzt geschrieben über 6%, Einzelfall über 8%. Da muss man wirklich gucken, ist zum Beispiel auch eine REIT, dann kann es auch mal 6-8% sein, aber grundsätzlich, also spätestens alles so über 10% aufpassen. Ja. Man kann jetzt natürlich auch sagen, boah, kannst du so nicht sehen, schau auf die Ausschüttungsquote. Die sollte meines Erachtens nach nie über 90% sein. Also alles über 100% ist für mich eh No-Go, weil dann wird mehr ausgeschüttet als ein Gewinn, als der Gewinn. Also man sollte sich überlegen, es ist vielleicht, kann man mit dem Einkommen vergleichen. Dein Einkommen ist dein Gewinn und das, was du verkonsumierst und nicht wieder anlegst, zum Beispiel für die Altersvorsorge oder investierst in ein Haus, wo du wohnst, das ist halt einfach deine Ausschüttungsquote. Und wenn du privat mehr Geld ausgibst, als du einnimmst, ist das schlecht. Und wenn du alles ausgibst, was du einnimmst, ist das auch schlecht.
Ja, also alles, was die operative, ich sag mal, Arbeit des Unternehmens dann erschwert. Und wenn du 10% an ausschüttest, ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Ne? Du musst ja auch ein bisschen was haben, um Wachstum, um andere Sachen zu finanzieren. Und da, ich würde definitiv unterstreichen, alles über 10 ist definitiv eine Red Flag, weil nämlich die meistens auch nicht gehalten werden. Also wenn, meistens steht ja 10% Dividendenrendite, wenn der Kurs so gefallen ist, aber die letzte Dividende waren recht hoch. Das Risiko, dass die nochmal, dass die nicht gezahlt wird, ist sehr hoch, weil das Unternehmen sich diese Dividende nicht mehr leisten kann, dann wird es gekürzt. So sehen wir es immer und immer über Jahre wieder. Red Flag 4, Unternehmen in einer Restrukturierung, wie wir es gerade bei Mr. Spex gesehen haben, oder bei Warta.
Thyssen.
Oder gar Insolvenz,
was
wir jetzt auch bei Warta sehen. Ne? Da kaufen manche auch diese Woche wieder sehr stark zu, wo die Aktie
40% hochgeht. Wie hieß diese Immobilienbude?
Helmer Eigenheimbau. Ich meine, das ist alles vorbei. Ne? Das Ding ist insolvent. Bitte nicht mehr anfassen.
Das hat nichts mit Comeback zu tun. Warum ist das Ding weg? Wir sind Aktionäre, wir sind Eigenkapitalgeber, wir sind keine Darlehensgeber, keine Anleihengeber. Wenn irgendwo Kohle ist in dieser Aktiengesellschaft, dann kriegen das Darlehensgeber. Aktionäre sind
Gläubiger halt.
Gläubiger, die, also die halt Aktionäre, nicht,
wir sind halt keine Gläubiger,
die sind halt ganz, ganz da hinten, weil wir glauben an das Unternehmen.
Genau, richtig. Also das ist dann auch etwas, was man unbedingt als Red Flag besehen muss und da bitte die Finger weg. Das ist wirklich, wird immer wieder so ein Fehler.
Punkt Nummer 5.
Pure Zyklik.
Nur, also wirklich, man kann das spielen mit extremem Fachwissen.
Dann muss man aber wissen, dass es gerade ein Hoch ist und dass
oder
es gerade
ein Tief ist. Ja.
Genau. Und wenn dann, du das kannst, dann bist du ja, ich sag mal, dann weißt du, wo, in welchem Spielfeld du dich bewegst, in welchem Spiel du spielst.
Richtig.
Aber wenn du jetzt blind sagst, Fonds hier, KGV ist recht tief, obwohl das ja eigentlich für einen Zykliker vielleicht doch recht hoch sein könnte, historisch, da muss man halt aufpassen.
Deswegen.
Und da gewinnt man auch über die Zeit nichts, also über die Geduld nicht. Ne? Also siehe Chart Mercedes-Benz, siehe Chart Lufthansa, es ist immer das Gleiche.
Man kann auch immer wieder auch nicht sagen, gut schlafen. Also wenn ich bei einer Mercedes-Benz, also das ist ja schon mal der große Fehler. Wenn man sagt, ich kann zyklisch investieren, dann steigst du bei einer Mercedes-Benz nicht oben bei 80 ein.
Okay,
dann oder bei einer Lufthansa. Dann steigst du nicht bei 22 ein. Und ich finde, ich glaube nicht, dass du, ich vermute, dass 98% aller Investoren, die bei 22 eine Lufthansa gekauft haben, jetzt nicht mehr da drin sind. Ich würde schätzen 95%.
Ja, viele haben da wahrscheinlich auch wieder.
Ja.
Würde auch eigentlich trotzdem Sinn machen, weil lieber mit dem Kapital was anderes anfangen, als diese zyklisch abzuwarten. Ne? Und für mich noch eine Red Flag, wenn der Chart im langfristigen Abwärtstrend ist und da auch oder
JDEPs.
Auch von mir ist auch selbst für mich ist sogar ein langfristiger Seitwärtstrend ein No-Go, weil ich sehe, die Aktie entwickelt sich nicht. Weil das zeigt mir entweder eine Zyklik oder dass da irgendwas ist, was wirklich immer wieder mal positiv, mal negativ, mal übersichtlich. Bei der JDEPs gehe ich sogar noch ein bisschen mit, weil die noch nicht so lange an der Börse ist. Aber gerade wenn man so richtig lange Charts aufmacht und die gehen nur im Abwärtstrend, wobei JDEPs würde ich trotzdem nicht kaufen, weil ist ein Abwärtstrend.
Sprechen wir am Sonntag drüber.
Sprechen wir eh nochmal drüber, aber
darauf würde ich mich verstehe,
auf jeden Fall, machst du den Chart auf und der zeigt nicht nur ein Jahr unter, nicht zwei Jahre unter, sondern ich sag mal komplettes Bild. Also im Prinzip entweder nur seitwärts und wieder runter. Wie so eine So eine Achterbahn ohne den Spaß nach oben.
Musst halt irgendwann
kotzen. Musst du nur noch abwärts fahren. Ist ja auch blöd. Und also, ich mag vielleicht bei einer Achterbahn Spaß machen, aber hier vielleicht nicht mehr. Da fallen mir noch andere ein. Also klar, Missmanagement, irgendwelche, ja,
hohe ganz Verschuldung.
Wichtig, ja, hohe Verschuldung dementsprechend, aber auch, dass man...
Red Flag, wenn ich das Geschäftsmodell nicht erklären kann.
Auch
wenn gut. ich es ja. überhaupt nicht verstehe, ich muss nicht überall dabei sein.
Buchhalterische Fehler, irgendwelche Untersuchungen seitens Aufsichtsbehörden, weil buchhalterisch da irgendwo gefuscht wurde. Wirecard. Sofort, also nicht nur Wirecard, auch viele andere
mehr gesehen. Das war unser Learning, ja.
Aber Wirecard war ein Beispiel davon, ne? Wenn plötzlich das erste Mal irgendwas nicht ganz so astrein ist, dann fällt meistens eh der Kurs schon, aber dann auch gleich den Weg nach außen nehmen und nicht nachkaufen.
Und das Schöne ist ja, Marcel, finde ich, auch, weil du ja auch das mit dem Chart ansprichst, an der Börse, Freunde. Die Börse macht es uns eigentlich so einfach. Da wird die Zukunft gehandelt.
Ja.
Es wird nicht, weil irgendeiner, ein Deutscher, den ersten, das erste tolle Automobil gebaut hat, ist die Aktie jetzt nicht heutzutage höher als Tesla. Ist nicht. Ist Fakt. Nicht.
Fakt.
Ja, Punkt. Und deswegen schaut euch die Unternehmen an. Unternehmen, denen es gut geht, die sind meistens immer ganz oben mit dabei. Unternehmen, die es schlecht geht, die sind ganz unten mit dabei.
Das heißt auch nicht, dass die guten Aktien mal nicht fallen können. Deswegen sage ich nicht ein Jahr, zwei Jahre betrachten, weil da kann natürlich immer mal ein Abwärtstrend zwischendrin sein. Aber einen langfristigen, richtig aufgezogenen, über Jahrzehnte hinweg und dann mal ein plus kurzer Anstieg, dann doch wieder runter. Wieder neuere Tiefs. Das ist das, was wir nicht wollen.
Und deswegen haben wir jetzt für euch, schreibt uns gerne eure Red Flags natürlich in die Kommentare.
Unbedingt. Wir haben was vergessen. Wahrscheinlich
haben wir für euch wieder unsere Investmentideen der Woche, weil hier haben wir meistens schöne Unternehmen in interessanten Situationen für Investments
und
nicht für Spekulationen. Deswegen, Marcel, was? Oh, eine Aktie, in die ich sogar schon mal selber investiert war und die ich leider bei, ich glaube, $350 verkauft habe.
Ja, ja.
Harakiri mit einer Ninja-Fritteuse.
Ich lasse dich mit diesen Schmerzen kurz alleine. Also es geht um LAM Research oder LAM Research und diese Aktie ist ein Zulieferer im Bereich der Halbleiterindustrie. So ein bisschen wie ASML, nur mit anderen Maschinen, mit anderen Fokuspunkten. Auch ein bisschen, also relativ breit mit verschiedenen Sachen, ne, die da eine Rolle spielen. Einfach mal auf die Webseite schauen, da sieht man es auch nochmal gut, wenn man das Geschäftsmodell verstehen möchte. Sind also nicht ganz wegzudenken im Bereich der Halbleiter und der Wettkampf um die besten Chips, der geht weiter. Ich glaube, das ist keine steile These, da muss man nicht wirklich tief denken. Und LAM Research kam jetzt gut zurück von ihren neuen Allzeithochs, sind sie runtergefallen auf die alten Allzeithochs. Das ist natürlich im Chart technischen Trend immer schön, weil ein Rücksetzer ist immer normal nach einem neuen Hoch und dann wird das bestätigt. Und jetzt hat die Aktie leider auch schon zu dem Zeitpunkt auch schon in den Weg eingeschlagen nach oben. Das heißt, wenn man rein wollte, hätte man das am besten noch, wenn man es schon selbst gesehen hätte, vor ein paar Tagen machen können. Aber es ist nicht zu spät, denn man kann auch jetzt nach wie vor einen guten Einstieg finden, ohne jetzt, ist klar nicht billig, aber auch nicht.
Tracken wir.
Ja, bitte. Ne? Also LAM oder LAM Research.
Bei mir ist es Johnson & Johnson, diese Aktie muss jetzt irgendwann mal wieder durchziehen. Schöne Dividendenrendite, Ende scheint auch bei dem Babypuder in sich zu sein. Vielleicht sogar schon heute, wenn wir es hören, haben die vielleicht alle auch zugestimmt. 3% Dividendenrendite, schönes Wachstum. Dann ist das Thema, glaube ich, auch abgeschlossen. Und dann könnten wir hier einen schönen Aufwärtstrend wieder sehen.
Ja, Frage der Zeit, glaube ich.
So, Marcel. Ich bedanke mich bei dir recht herzlich. Schön, dass du da warst. Nächste Woche hören wir uns wieder. Und dann schauen wir uns die Investoren der Großen an. Sonntag. Mein Depot. Auch nochmal in der langen Besprechung. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen Deckel drauf. Und dann bleibt mir eigentlich schon eins zu sagen. Wir sind deine Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden. Und dann auch in diesen zu investieren. Also, tu uns einen Gefallen und bleib dabei bei deinen beiden Aktienbuddies von MVI. Bis dahin. Ciao.
Ciao.